Herzlich willkommen im Flow im Podcast, unsere Vision, deine Inspiration. Schulleiterin, Oberstufenlehrerin, Dozentin in der Erwachsenenbildung, Life Trust Coach, Coach für systemische Aufstellungen, Mami von einem erwachsenen Sohn und mein Schwesterherz, Elvira Fessler. Mein Name ist Raphael Fessler und ich wirke als Therapeut, Mentor und Speaker. Und wir wünschen euch viel Freude und Inspiration beim Lauschen. Wie geht es dir heute, Elvira?
Danke, gut, sehr gut. Ich habe mich gefreut, dass du mich eingeladen hast. Es war sehr unerwartet für mich und ich freue mich sehr. Ich bin gespannt, was jetzt auf mich zukommt.
Ich bin auch gespannt, zuerst mal mit einem Familienmitglied dürfen einen Podcast aufnehmen. Aber ich weiss, dass das wird unsere Zuhörerinnen und Zuhörer inspirieren, bin ich ganz sicher.
Ich hoffe es.
Weißt du, was dein Vorname bedeutet?
Ja, das kommt ein bisschen darauf an. Es gibt die katholische Auslegung. Dann heisst es die ganz und gar Bewahrende. Es gibt aber auch noch andere, ich habe schon andere Interpretationen gelesen, aus dem Griechischen scheinbar, ein Sonnenstrahl. Ja.
Ja, das Wahre habe ich auch gefunden, aus dem Westgotischen stammt halt,
genau.
Die Lebhafte.
Ja,
ja. Ist gekommen, die Weisse, also Weiss aus dem Spanischen, Arabischen. Und, oder ist noch ganz Hüter aus dem Altgermanischen.
Ja.
Je nachdem, nach Quelle bedeutet es auch glücklich oder Speer, also der Speer, den man wirft. Mhm. Gehst du in Resonanz mit all denen? Sind jetzt einige gekommen? Oder mit etwas vielleicht spezifisch?
Ja, also ich glaube schon, dass mein Vorname von den verschiedenen Bedeutungen her, wo man ihm gibt oder zuspricht, schon zu mir passt. Also ich glaube, ich bin lebendig. Mein Partner sagt, du bist mein Sonnenstrahl. Wenn du in den Raum kommst, geht die Sonne auf. Ja, das sieht sicher nicht alles so. Und es ist auch nicht immer so, würde ich dann auch noch sagen. Und ja, ich glaube aber auch, dass es mir sehr wichtig ist, Sachen zu bewahren. Ich bin sicher nicht ein konservativer Mensch im eigentlichen Sinn. Und es ist auch nicht per se meine politische Gesinnung. Und gleichzeitig ist es aber schon so, dass es mir wichtig ist, gute Sachen auch können zu bewahren, oder es gibt auch Werte, wo ich finde, wo wichtig sind zu bewahren. Und ja, von daher gesehen glaube ich schon, dass der Name nicht so schlecht zu mir passt, obwohl ich ja seit Kindheit immer finde, er sei nicht so schön.
Gibst du ein Beispiel, wo du vorhin gesagt hast, aus dem Leben Wert oder etwas, wo für dich wichtig ist, dass du das für dich kannst bewahren?
Ich glaube, Zusammenhalt in einer Gemeinschaft ist mir wichtig. Sei das der Zusammenhalt, den ich zu meinen Freundinnen, Freunden pflege. Sei das aber auch der Zusammenhalt in der Familie. Familiensinn in dem Sinn. Aber ich glaube auch, dass es andere Werte gibt, die wichtig sind zu bewahren. Wie zum Beispiel Aufrichtigkeit. Mhm. Oder auch, Ehrlichkeit und im Sinn von, vielleicht im Sinn auch von Loyalität, oder?
Mhm. Du hast deine Freundin erwähnt. Wie würden sie dich beschreiben? Deine Talente? Oder wenn sie in dem Moment, wo sie sehr gerne mit dir zusammen sind, was kommt da für Attribute?
Ich glaube, in dem Moment, wo sie sehr gerne mit mir zusammen sind, würden sie sagen, dass ich unterhaltsam bin, dass ich immer wieder für Überraschungen sorgen durch mein Leben, gleichzeitig eine gute Gesprächspartnerin bin, die vielleicht manchmal auch herausfordert und mit ihrer Direktheit zum Denken anregt. Ich glaube, sie würde sagen, dass ich sehr empathisch und einfühlsam bin und dass man sich auch auf mich verlassen kann, wenn es brennt. Also ich glaube, wenn es brennt, kann man sich immer auf mich verlassen. Mhm. Und ich glaube, das sind so die Merkmale, die sie vermutlich als aussteht, also als die frappantesten würden bezeichnen.
Ich füge noch eins hinzu. Für mich bist du extrem, also du denkst mich mega verknüpft. Du kannst Sachen zusammenbringen und vor allem auch immer wieder geben. Und ich staune immer wieder, wie du Sachen kannst wiedergeben, wo du mal irgendwo, sei es, weiss nicht, ein Erlebnis oder vielleicht irgendeine Coaching-Session oder so, wo du dir das zusammenbringst, warum, woher das kommt und das kannst du Wort für Wort wiedergeben. Und ich denke, okay, bei mir ist das auch wieder fort. das verknüpfte, vernetzte Denken, und wo ich dann gemerkt habe, das hat dann nicht nur mit dem Kopf zu tun, sondern es geht ja tiefer rein. Damit du kannst es wieder irgendwo wego holen wieder. Das ist schon noch, das finde ich sehr etwas, was mich inspiriert bei dir.
Schön, danke. Nehme ich gerne an.
Und wenn es nicht so Freude hat, deine Freundin?
ich glaube, meine Freundin hat selten noch was nicht Freude an. Aber ich glaube, dass andere Menschen, die mich vielleicht nicht so gut kennen, dass ich in eine sehr bestimmend hineinkomme. Man sagt, ich habe eine sehr starke Präsenz und es gibt auch Leute, die sagen, ich sei dominant. Das ist ein Wort, das ich gar nicht gerne höre. Weil dominant bedeutet ja vom Wort her, dass ich Herrin will sein und dass ich quasi in dem Sinn wie die anderen will kontrollieren oder will beherrschen. Mhm. Und das ist etwas, was ich eigentlich finde, das entspricht mir nicht. Mhm. Das ist nicht stimmig. Aber ich glaube, ich kann auch fordernd sein. Ich kann zuweilen auch sehr ausdauernd an etwas festhalten oder immer wieder auf etwas zurückkommen. Also in dem Sinne bin ich sicher auch ein bisschen hartnäckig. Und das ist sicher nicht immer so einfach. Ich glaube, ich bin auch sehr direkt. Ich spreche Sachen auch an, wo andere Menschen mir sich nicht getrauen oder wo sie es dann nie viel diplomatischer, sensibler verpacken als ich, wo dann von mir Sachen, Äußerungen sehr klar, sehr direkt kommen. Und ich glaube, mit dem können nicht alle Menschen immer so gut umgehen.
Mhm. Also ist jetzt gleich wieder Weihnachten und dann haben wir unser Weihnachtsessen und dann bist du immer sehr laut. Nicht so mit den Stunden so. Spielt andere Sachen rein, wo ich dann laut mache. Das ist manchmal etwas zu finden. Mann, ey. Und dann kann man es dir sagen, und das geht 2 Minuten und du bist wieder auf deinem Lautstärker.
Das stimmt völlig. Also laut hätte ich eigentlich auch noch wollen sagen. Das habe ich jetzt vergessen. Genau. Ja, ich bin ein lauter Mensch. Ich habe wahnsinnig viel Temperament und viel Energie. Das ist so. Und die sprudeln manchmal. Ich glaube, dass unsere Familie per se eine laute Familie ist. Unser Vater vielleicht ein bisschen weniger. Ich glaube, er hat seine Meinungen immer relativ ruhig, aber sehr klar formuliert. Aber ich glaube, auch Mami hat viel Temperament. Auch der Manuel kann, unser Bruder, kann sich auch sehr in Diskussionen hineingeben. Und wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit, in der Familie von meiner Mami, oder von unserer Mami, ist auch so gewesen, dass wir dort wirklich intensivste Diskussionen geführt haben, am Familienfest. Und ich glaube, wir haben eine Familie, die sehr eine intensive Diskussionskultur pflegt. Und ja, wir sind tatsächlich dann laut, aber ich glaube, ich bin jetzt auch nicht ganz die Einzige.
Ich nehme mich mittlerweile wirklich ein bisschen raus.
Ja, dich würde ich jetzt auch eher rausnehmen. Du bist sehr ruhig geworden.
Ich sehe Beobachterrolle gewechselt, aber es ist jetzt schade, haben wir kein Bild dazu, weil ich jetzt doch ein paar Mal schmunzeln. Ja, wie gesagt, in 2 Monaten. Gut, sind wir gut aufgewärmt.
Ja.
Dann gehen wir jetzt ein bisschen tiefer, weil das ist etwas, was du auch gerne machst, das weiss ich. Was denkst du, warum bist du da? Oder vielleicht zuerst vorweg, wer bist du?
Ich glaube, es gibt wie so meine Person. Das ist das, wenn man mich von außen wahrnimmt, wenn ich mich auch die Facetten, die ich von mir selber sonst noch wahrnehme, auch die Facetten, wo ich mir vielleicht nicht bewusst bin und die anderen sich bewusst sind. Das ist so wie die Person oder ein Teil von auch sicher das Ego in dem Sinn. Und, aber eigentlich habe ich ein anderes Verständnis. Also ich glaube eigentlich, ich bin eine Seele, ein göttlicher Funke, der sich entschlossen hat, auf die Welt zu kommen und da in dem System, auf dieser Welt, Erfahrungen zu sammeln, Erfahrungen zu machen, die sie vielleicht so noch nicht gemacht hat. Vielleicht habe ich auch den Auftrag, irgendwo eine Rolle zu spielen im Leben von anderen. Sei das in einem positiven oder in einem negativen Sinn. Ja, und ich glaube, ich bin da, um Erfahrungen zu machen, mich weiterzuentwickeln. Und ich hege ganz, ganz fest und tief in mir innen den Wunsch, und das habe ich schon als Kind gehabt, einmal dort so ein Buchzeichen bekommen. Darauf ist gestanden, ich will gut werden auf der Suche nach dem Glück. Mhm. Und ja, ich will eigentlich auch ein guter Mensch sein, ja. Und hoffentlich auch können, mit ganz kleinen einzelnen Sachen irgendwo wieder irgendwie irgendetwas auf dieser Welt besser zu machen.
Mhm. Wo stehst du auf der Suche gerade nach dem Glück?
Also ich glaube, ich bin noch nie so tiefenentspannt in meinem Leben, wenn ich das momentan bin. Ich glaube, ich befinde mich an einem sehr guten Punkt in meinem Leben. Ich habe sehr ein anstrengendes Leben gehabt. Ich habe sicher ganz viele Sachen gesehen, gemacht, durchlebt.
Du darfst gerne bei Zeit auch. Also ich kann mich natürlich an die Pubertät erinnern. Ja, da ist etwas gegangen. Aber du bist auch dann sehr früh Mami geworden zum Beispiel. Also es, ja, es ist schon nicht ein gerader Lauf gewesen.
Nein, es war absolut kein gerader Lauf gewesen. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich an sich in sehr guten Verhältnissen dürfen aufwachsen. Wir haben ein wunderbares Zuhause gehabt. Wir haben eine Ferienuni gehabt vom Stoss, die mir heute noch viel bedeutet. Unsere Eltern haben uns sicher alles probiert zu ermöglichen. Also wenn wir einen Wunsch haben, zum Beispiel eben, ich will Skifahren bei dir, also professionell Skifahren, oder ich will tanzen, oder ich will das Tauchprobe machen, dann haben unsere Eltern uns das immer ermöglicht und auch können ermöglichen. Und ja, und dann ist aber auch, man hat ja nicht nur äußerliche Bedürfnisse, man hat auch innerliche Bedürfnisse. Ich habe mich lange in unserer Familie zu wenig gesehen oder zu wenig geschätzt oder zu wenig wahrgenommen oder auch, ja, wahrgenommen gefühlt. Und ich glaube, mir hat es zum Teil an emotionaler Nähe gefällt in unserer Familie. Und das habe ich meinen Eltern auch recht vorgeworfen. Meine Eltern, die haben ihr das Beste gegeben, was sie haben können. Und haben aber auch die haben auch viel um die Ohren gehabt. Meine Mama hatte die kleinen Zwillinge gehabt und mein Vater hat Karriere gemacht und insofern ja, ist es für sie auch nicht immer einfach gewesen. Und irgendwann, ich habe ihnen das ein paar Mal gesagt, ich habe das ein paar Mal verbalisiert und ich habe aber irgendwie keine Veränderung gesehen und irgendwann bin ich dann einfach in die Rebellion abgerutscht. Und dann habe ich einfach gedacht, ja, ich kann mir ja Mühe geben, so viel ich will. Ich kann ja irgendwie die besten Noten heimbringen. Ich kann super gut Theater spielen. Ich kann super gut Jazzdance machen. Ich kann all das. Und trotzdem langt es nicht, dass ich die Form von Zunehmung oder Nähe oder Nestwärme bekomme, wo ich mich danach sehne. Und ich fühle mich zu wenig wahrgenommen. Und ja, dann kann ich auch all das machen, was sie sicher nicht haben. also um es kurz zu machen, ich
eine Geschichte wäre schon cool. Also ich weiss nicht, so viel weiss nicht, also du kannst eine Töffli-Geschichte bringen
zum Beispiel. Ja, das ist noch die kleine Sache.
Okay.
Also wir können, also um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube, das muss ich auch sagen, ich habe mit 10 ein Jahr in Kanada verbracht. Das ist ohne meine Eltern, ohne meine Geschwister. Und der Hintergrund von dem war, dass mein Primarlehrer damals in der 3. Klasse das Gefühl hatte, ich sei total unterfordert, ich zeige schon erste Anzeichen von Minimalismus und man müsse mich unbedingt fördern und ich müsste eigentlich mindestens eine Klasse überspringen, wenn nicht zwei, weil ich so unterfordert sei. Und meine Eltern haben sich nun Gedanken gemacht und meine Mami, ihre beste Freundin, die ist 3 Jahre vorher auf Kanada ausgewandert und hat mich aber seit Baby kennt. Und so ist dann die Idee entstanden, meine Eltern nicht unbedingt wollen, dass ich eine Klasse überkumpen, weil sie das Gefühl haben, ja, also unser Kind ist jetzt 10, oder? Das ist noch nicht in der Pubertät und wenn sie jetzt ein Jahr überkumpelt, dann nachher kommt sie dann mit den Kindern in die Schule, die schon in der Pubertät sind und sozial ist das eh ein bisschen schwierig, weil sie Familie ist im Talkessel gut bekannt gewesen. Sie haben Angst gehabt, dass es dann heisst, ja, das hätte sie ja nur wegen dem Vater können und so. Und schlussendlich war dann wie die Idee gewesen, dass ich doch könnte die 4. Primarklasse bei meiner Mami, einer Freundin in Kanada machen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das hat mich, also das war ein extremer Entwicklungsbooster gewesen. Das hat mich extrem verändert. Weil ich an sich in dem Jahr habe ich wie festgestellt, aha, oder? Also ich habe ja, ich war ein Kind gewesen mit 10 und ich habe Meinungen oder Ansichten zu der Welt gehabt, die ich eins zu eins so von meinen Eltern übernommen hatte. Und nachher bin ich in dem Kanada gewesen und habe gesehen, hey, die haben da ganz andere Werte. Also es gibt da Sachen, die wir völlig anders sehen als bei uns. Oder als zumindest meine Eltern mir das vorleben oder meine Eltern das Gefühl haben, dass es sollte sein. Und habe dann das so verglichen und bin der naiven Überzeugung gewesen, okay, also es gibt verschiedene Werthaltungen und ich kann ja für mich entscheiden, was ich für richtig finde. Mhm. Und bin dann heimgekommen und habe dann tatsächlich in einzelnen Punkten halt auch recht andere Ansichten gehabt als meine Eltern. Meine Eltern haben in einem gewissen Sinn nach ein Jahr später ein Kind zurückbekommen, das auf eine Art schon eine junge Erwachsene war und schon ihren eigenen Kopf und ihre eigenen Ansichten hatte, oder? Und das war natürlich auch nicht ganz so einfach für sie. Mhm. Und das hat mich sicher auch sehr geprägt. Und dementsprechend bin ich auch sehr, ich meine, in den Jahren, ich bin jetzt sehr wohlbehütet gewesen, bei meinem Firmengotti in Kanada und bei ihrem Mann und die haben mir auch sehr viel Aufmerksamkeit gegeben. Die haben mich auch sehr gut wahrgenommen. Und klar, ich bin natürlich die Einzige und ich bin wie so, ja, sie gewusst, es ist ein Jahr bei uns. Also, die haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Vielleicht hat das auch einen Einfluss gehabt darauf, dass ich nachher, wo ich retour gekommen bin, vielleicht auch nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommen habe, die ich dann in Kanada zum Beispiel hatte. Also, es kann durchaus einen Einfluss gehabt. Auf alle Fälle irgendwo, ja. Bin ich von dort gesehen, sicher in gewissen Punkten recht reif gewesen und wie weiter gewesen als andere. Und in anderen Punkten bin ich natürlich absolut altersgemäss gewesen, oder? Also so eben von der emotionalen Bedürftigkeit her bin ich auch nicht weiter gewesen, als die, die gleich alt gewesen sind. Aber ich habe mich schon sehr früh viel älter gefühlt. Ich hatte auch häufig ältere Freundinnen gehabt und bin mit denen unterwegs gewesen. Ich durfte meine ersten Ausgangserfahrungen auf dem Schloss sammeln. Ich habe dann noch 2-3 Mal angerufen, darf ich noch länger bleiben? Und hat dann aber halt vielleicht gleich müssen irgendwie am 1 oder am 2 Morgen daheim sein. Ja, eine Situation ist davor gesagt, ja, ich bin dann erst morgen um 7:30 Uhr gekommen.
Nicht?
Ja, mit 15 Uhr hat es Mami nicht so lustig gefunden.
Verständlich.
Ja, und so ist es dann auch weitergegangen. Also ich habe mich eigentlich wie schon recht erwachsen gefühlt, das Gefühl gehabt, es muss mir eh niemandem etwas sagen. In meinem pädagogischen Fachjargon heute würde ich sagen, ich war hochautonom. Ich war auch schulabsent dann gewesen, in der Phase von meiner Rebellion. Ich bin in die Schule, bis Gimmi, ich bin in die Schule. Am Abend nach der Schule bin ich an See. Dann habe ich mal eins gekifft. Am 8. Uhr Abend bin ich so in die Bars gegangen, dann ist der Alkohol gekommen und morgen um 3 Uhr bin ich heimgekommen, verladen und am anderen Morgen wieder in die Schule. Und wenn ich dann zu müde war, habe ich nur den gleichen Tag gegangen und bin dann halt nicht gegangen. Ja, also kurz zusammengefasst, ich glaube, ich habe dann schlussendlich auch noch andere Sachen konsumiert. Ich war kokainabhängig gewesen. Ich habe dann einen kalten Entzug gemacht und habe einfach, weil ich sonst von der Schule geflogen wäre. Und musste dann auch ins Internat einrücken in der Schule, wo ich war. Man hat dann die Probleme dann schon erkannt und so und musste dreimal die Woche eine UP abgeben. Und ja, also ich glaube, ich habe mir nichts geschenkt und ich habe vor allem meinen Eltern nichts geschenkt. Und ja, habe dann eigentlich mit, denke ich, 19, habe ich beschlossen, hey, das ist mir nicht wert, die Matura, dass ich quasi jetzt da in dem Internat eingeschlossen bin und so fest eingeschränkt bin. Ich habe das Schulgelände nicht mehr dürfen verlassen mit Begleitperson. Ich habe dreimal in der Woche müssen UP abgeben. Ich habe eins in der Woche müssen in Therapie und das ist so ein Gefängnis für mich. Und genau, ich habe sehr freiheitsliebenden, freigeistigen Mensch. Für mich ist das toll. Und ich habe dann den Zug habe ich durchgezogen, aber nachher habe ich gewusst, dass die Weihnachtsferien kommen, sind ich da nicht mehr retour. Habe das niemandem gesagt und habe dann tatsächlich Matura angebrochen. Habe am 11. Januar, du weißt, was das für ein Datum ist. Das ist der Geburtstag von unserem Vater. Am 11. Januar habe ich zuerst dem Rektor angerufen, morgen, nachdem ich nicht heim bin, morgen um 6:45 Uhr, und haben gesagt, ich breche die Übung ab. Und dann habe ich unserem Vater angerufen und die Mami gefunden, ja, wärst du gescheiter heimkommen, kann schlafen, als dass du zum Geburtstag gratulierst. Und ich habe gesagt, ja, gib mir einfach das Telefon. Und ja, dann war er am Telefon und ich habe ihm gesagt, hey, Bob, ich gratuliere zum Geburtstag und im Übrigen, ich breche dann die Matura ab. Ich habe schon mit dem Keller geredet. Wünsche dir einen schönen Tag, tschüss, aufgehängt.
Holy shit.
Ja, und dann habe ich den Papi, glaube ich, 4 Monate oder 5 Monate bis Ende Mai nicht mehr gesehen. Ich bin dann auch nicht mehr heim. Ich habe gewusst, dass meine Brüder immer am Nachmittag irgendwo Stangen trainieren, stossen, also Skitraining haben und dass Mami mit ihnen raufgeht. Und durch das habe ich auch gewusst, dass sie mir am Nachmittag tendenziell nicht rum sind. Das heisst, ich bin dann 2-3 Mal am Nachmittag heimgegangen und habe Kleider und Sachen zusammengepackt. Und bin dann eigentlich zuerst bei meinem damaligen Freund eingezogen, der noch notabene bei seinen Eltern gewohnt hat. Und habe mir sofort eine Stelle in der Gastro gesucht, weil ich gewusst habe, also, ich meine, jetzt habe ich alles abgebrochen, jetzt muss ich für mich selber können sorgen. Und habe dann aber innerhalb von 2 Wochen eine 100%-Stelle in der Gastro. Und habe dann nach 3 Monaten eine bessere Stelle gefunden, wo ich auch ein eigenes Zimmer hatte. Und habe dann so ein halbes Jahr Gastro gemacht. Und meinen Vater habe ich das erste Mal wieder gesehen, als ich im Mai, Juni zu den Eltern heim bin und gesagt habe, ja, schau, das ist so, ich habe einen Lehrvertrag für Gastronomiefachassistentin mit Berufsmatura. Aber eigentlich kann ich immer eine Lehrerin werden. Und eigentlich würde ich lieber ein Lehrer sein. Ja, und dann hat der Papi gefunden, ja, am Lehrersemi unterrichte ich seit 25 Jahren, also überlegt das gut. Und eine Bedingung für meine Eltern war, dass ich wieder heimkommen wohnen. Und ich bin dann ein halbes Jahr, nachdem ich die Matura abgebrochen hatte und ein halbes Jahr auswärts gewohnt habe, bin ich dann wieder zurück in Grosstein Und habe dann das Lehrersemi in Rickenbach angefangen. Und es hat mir dort gut gefallen. Ich habe eine super Klasse gehabt. Man muss sagen, es war der allerletzte Jahrgang von der Lehrerseminar, also von der seminaristischen Ausbildung. Der Jahrgang 1-300, der hat dann zwingend müssen den Weg über Matura und pädagogische Hochschule gehen. Und ich war in dem seminaristischen Ausbildungsgang drin gewesen. Und ja, mein Vater hat gesagt, ja, ich sage das da, aber blamierst mich dann nicht. Ja, ich bin dann nach 3 Monaten schwanger gewesen. Ich habe also noch einen drüber gegeben. Ich glaube, meine Eltern haben es nicht ganz so lustig gefunden. Aber für mich war von Anfang an klar, ich will das Kind. Ich will das Kind, ich bekomme das Kind. Und ich hätte noch müssen, wenn wir von der Matura, weil ich die Abbruch habe, nicht so viel angerechnet. Das heisst, ich hätte noch müssen 5 ganze Jahre ab dem Moment von der Geburt vollumfänglich 100% in die Schule. Und das wollte ich nicht, weil ich habe gefunden, wenn ich das Kind bekomme, dann wollte ich auch zu ihm schauen. Mhm. Und ja, ich habe dann das Kind bekommen. Ich bin dann mit 20 quasi Mutter gewesen, aber ohne irgendeine Erstausbildung. Mhm. Und mit 21 bin ich einem ehemaligen Lehrer begegnet, von der Schule, wo ich die Matura abgebrochen habe. Und er hat mich gefragt, mit dem Schesenwagen bin ich unterwegs gewesen, zu Brunnen am See. Und dann sagt er, oh, Frau Fessler, nein, ich weiss, sie heisst nicht mehr so, aber ja, wie geht es Ihnen, was machen Sie? Und ich habe gefunden, ja, ich sei total glücklich, ich habe ein wunderbares Kind, ich sei Hausfrau und Mutter. Und er hat gefunden, treffen wir uns nächste Woche auf einen Kaffee. Und dann habe ich gesagt, ja, können wir machen. Ich war ein bisschen stumm gewesen. Und die Woche darauf haben wir gesagt, er hat mir Unterlagen gebracht von der Maturitätsschule für Erwachsene in Luzern. Und ich fand, Elvira, du bist viel zu intelligent, um einfach nur Hausfrau und Mutter zu sein. Schau, da kann man die Matura nachholen, im Selbststudium für Erwachsene. Tu dir doch das mal überlegen. Ja, ich habe mir das dann überlegt und habe dann, wo der Lehrjährig war, die Matura nachholen im Selbststudium. Das heisst, ich habe einfach jeweils am Samstag den ganzen Tag in die Schule müssen und am Mittwochnachmittag. Und das über 3 Jahre. Mhm. In dem Verlauf dieser Maturazeit habe ich mich dann vom Vater von meinem Sohn getrennt. Und das heisst, es ist noch die ganze Trennung, Scheidung gekommen und ich bin dann schon ein Jahr vor der Matura alleine ziehen gesehen. Mhm. Nach der Matura hatte ich einen Studienplan gehabt. Ich wollte Geschichte und Islamwissenschaften studieren in Basel. Aber unsere Eltern haben das nicht so lustig gefunden. Ich glaube, die haben auch ein bisschen mehr Kontrolle wollen haben. Und, ich glaube, die haben Angst gehabt, dass ich ihnen entgleite. Ich habe das zwar nie mehr mit ihnen beredet, aber ich stelle mir das in der Zwischenzeit so vor. Und unser Vater hat dann einfach gesagt, ja, du willst Lehrerin werden, du kannst eine PA Schweiz, machst Primarlehrerin, geht 3 Jahre und nachher musst du selber schauen. Das zahlt er nur noch, ist fertig. Und ich habe mich dann insofern ein bisschen durchgesetzt, dass ich mich einfach für das Sekundarlehrerstudium angemeldet habe. Mhm. Mit dem Grundjahr an der Pädagogischen Hochschule Schweiz. Und wo ich auch im Selbststudium machen konnte, die haben das damals schon angeboten, was ich extrem fortschrittlich gefunden habe. Und das war auch wirklich sehr toll gewesen, weil es hat für mich bedeutet, oder, dass ich zwischenjährig und also im Alter von 1 bis 5 von meinem Sohn bin ich an sich nur 2 Tage in der Woche weg gewesen, mhm, und die anderen 5 Tage für ihn da. Und das ist mir enorm wichtig gewesen. Und danach habe ich dann die Pädagogische Hochschule in Luzern wechseln für den Sek-Lehrer und bin dann Sek-Lehrerin geworden. Ja. Und alles immer wieder auch mit Ups und Downs und nicht so gerade. Und schlussendlich ist es so, dass ich dann arbeiten musste, vorzeitig, bevor mein Studium fertig war. Also ich habe sowieso geschafft, parallel in der Gastro. Ich habe 10 Jahre Gastro gemacht. Während der Matura, aber im Moment, wo ich selbst, wo ich alleinerziehend war, wieder, bis 2009. Und, es war sehr, sehr streng gewesen. Weil es hat für mich bedeutet, oder, dass ich irgendwie am Morgen, wo ich vor 10 Uhr musste, habe ich am Morgen um 5:45 zum Teil zum Haus aus müssen, bin am Abend um 6 Uhr wieder retourgekommen, dann habe ich Alicia in Empfang genommen, habe ihn verpflegt, mich mit ihm abgegeben, noch ein Spiel, gute Nachtgeschichte und so weiter, und um 8:30 hat er dann geschlafen, und dann habe ich mich dann an den Leistungsnachweis gemacht, oder an den Haushalt gemacht. Und am Freitag oder am Samstag am Abend ist er immer einen Tag, eine Nacht in der Woche ist er bei seinem Papi gewesen. Und dann bin ich dann alle hinter der Bar gestanden und habe bis morgen um 3 Geld verdient. Und aufgrund von unserer Trainingsvereinbarung, die wir hatten, ist wirklich klar gewesen, dass mein Ex-Mann mir nur 6 Jahre lang an mich Unterhalt zahlen muss. Und das hat dann bedeutet, dass ich eigentlich ein Jahr bevor mein Studium fertig war, nur noch 800 Franken für meinen Sohn an Unterhalt bekommen habe und sonst nichts mehr. Und das hat einfach auch bedeutet, dass ich sofort mehr arbeiten muss, dass ich nicht einfach 20% Gasto machen kann oder 25%. Und ich habe dann ein Jahr vor Studienabschluss arbeiten an der MPS Schweiz. Und ich hatte dann zuerst eigentlich ein kleines Pensum gehabt und dann aber eigentlich innerhalb von einem Jahr ein volles Pensum. Und das hat dann halt dazu geführt, dass ich dann das Studium zum Beispiel nicht mehr abgeschlossen habe. Ich habe dann auch noch andere Sachen erlebt. Ich hatte dann also einen Partner gehabt, an dem 57. Geburtstag hat es einen Messerstecherei gegeben, der aber mit uns, also weder mit seinem Umfeld noch mit meinem Umfeld etwas zu tun hat, sondern das sind die Mieter gewesen, dieser Liegenschaft. Und das ist für mich sehr einschneidend gesehen.
Also mit Todesfolge?
Ja, also, ja, genau. Also, das hat dann, also, es ist so, dass, sie, die dort,
Also, du musst es nicht tun. Aber ich kann nur sagen, es ist nicht.
Nein, also, genau, ich meine, sie ist verurteilt worden wegen vorsätzlicher Tötung. Ohne, mildende Umstände von wegen Affekt oder so. Also, sie hat ihn wirklich ganz bewusst umbringen. Mord eben nicht können nachweisen, weil es nicht von langer Hand geplant war, oder zumindest eben es nicht können beweisen. Aber ich habe das fest organisiert und habe mich ein Stück weit verantwortlich gefühlt. Ich habe der Täterin auch ihr Kind abgenommen, unmittelbar nach der Tat, und habe zu dem geschaut, bis am Morgen um 3-4 Uhr in der Nacht. Und das ist für mich auch recht wirklich traumatisierend gewesen. Also ich glaube, ich habe dort auch eine posttraumatische Belastungsstörung eingefangen. Ich hatte noch lang Mühe mit Schlafen. Habe immer wieder Bilder vor Augen gehabt, bin am Tag durch total kaputt gsi und habe die Nacht nicht schlafen. Und ich habe wirklich Mühe gehabt, das mir zu verschaffen. Und gleichzeitig bin ich wie finanziell verantwortlich gewesen, für meinen Sohn, auch für meinen damaligen Partner, der keinen Job hatte, oder? Dass ich mein Einkommen hat uns über die Runde gebracht, und ich bin dann eben erst ganz frisch im Job gewesen, und es hat einfach alles müssen reingehen, und der Job ist reingegangen, die Familie ist auch reingegangen, aber der Abschluss vom PA-Studium irgendwie wie nicht mehr, oder? Das hat wie meine damaligen Kapazitäten übersteigen. Darum ist es auch so, dass ich vermutlich, bin ich schweizweit die erste Schulleiterin, die Schulleitung als erste Ausbildung mit 40 Jahren abgeschlossen hat.
Erste Ausbildung?
Ja, ist tatsächlich so. Also ich habe dann ein paar Jahre, also manches Jahr als Lehrerin gearbeitet, ich arbeite heute noch als Lehrperson, und habe dann nachher an einer Stelle können, die Stufenleitung übernehmen. Das hat mir dann den Zugang ermöglicht zum CAS-Schulleitung an der PH Schweiz. Und anschliessend habe ich noch den DAS gemacht, der PH Luzern. Und es ist tatsächlich meine erste Ausbildung als Schulleiterin.
Es hat gewisse Parallelen, nicht ganz, vielleicht nicht ganz. Ich habe nicht so ganz auf die Spitze getrieben. Aber Physiotherapeut ohne Matura. Ich tue nicht auf die Schulter klopfen. Ich habe Glück gehabt in dem Moment, dass da die Türen aufgegangen ist oder dass jemand es gut gemeint hat, oben, da unten, um mich herum. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Thema, wenn du jetzt rauszoomst und das anschaust, der Slalom, der jetzt ganz kurz präsentiert ist an uns, Der ist schon noch verrückt, der geht recht hin und her und hat recht viele Haarnadeln drinnen und vertikaler. Und Banane, ja. Und weißt du, so zu sehen, hey, also die Gräben, die es noch drinnen gehabt, die Löcher auf dem Weg, das, wie du eigentlich musst, also gewisse Sachen durchlaufen, weil das Gesetz wieder gefunden hat, ja, du darfst zum Beispiel nicht mehr im Kanton Schweiz unterrichten, du musst jetzt auf Ebiken gehen, ist das so ein Grund gewesen. Und wenn jetzt du jetzt rauszoomst, was nimmst du da mit? Weißt, was ist das grosse Learning oder vielleicht auch die Stärke?
Also ich glaube, das eine, und da würde ich wirklich auch ganz vielen jungen Frauen Mut machen, jungen alleinerziehenden Frauen oder überhaupt jungen Menschen, die ihre klassische Erstausbildung im Alter von 18, 19, 20 oder, nicht abgeschlossen haben, hey, man hat im Fall in der Schweiz immer wieder die Möglichkeit, das nachzuholen, das zu machen. Wenn man wirklich will und wenn man bereit ist, auch dafür zu kämpfen und nicht lockt und hartnäckig dran bleibt, dann ist es nie zu spät für eine erste Ausbildung. Wirklich nicht. Und, das andere, was ich auch mitnehme für mich, also ich glaube, jetzt in Bezug auf meinen Lebensweg, ich glaube, wenn ich zurückschaue, was ich für ein Mensch war mit 12, 13, 14, ich war sehr selbstgerecht. Ich war sehr naiv. Ich war gleichzeitig aber total überzogen. Von meinem Denken oder von meinen Haltungen und von meinen Idealen und Vorstellungen, die ich hatte. Und wenn ich jetzt ein bisschen zurückschaue, dann glaube ich, kann ich heute wirklich eine gute Arbeit machen und Jugendliche gut begleiten in schwierigen Situationen, in umständlichen Situationen, weil ich selber genau den Weg gegangen bin, weil ich genau viele von ihren Schwierigkeiten, die sie damit kämpfen, kennen, selber durchlaufen habe. Und ich glaube, darum ist mein Verständnis an einem anderen Punkt und ich glaube, dass ich heute vom Verständnis her und von der Haltung, die ich heute habe, gegenüber gewissen Sachen, ich glaube, das ist sehr wertvoll, dass ich so bin, wenn ich bin, und dass ich glaube, dass ich darum einen guten Job mache, und ich glaube, es hat all die vielen Stationen gebraucht, damit ich jetzt eben an dem Punkt bin. Ich glaube, ich wäre, vielleicht recht eine arrogante Tussi geworden im Fall, wenn ich so einen geradlinigen Weg gegangen wäre.
Also, du hast es durchlebt. Das ist wie wenn ich, Achtung, Triggerwarnung, ein Physio, wo ich kann Kniebeugen machen und dann reden von einer Kniebeuge, ist einfach schwierig. Dass ich dann das auch, das ist dann nicht mehr authentisch, oder ich dann das abkaufe, oder es gibt auch ganz viel Rauchen zum Beispiel. Ist schwierig, von Gesundheit zu reden und Rauchen jetzt als Physiotherapeut zum Beispiel. Und das ist jetzt bei dir, also, du sagst, du hast das durchlebt, darum kannst du das auch, also das, du hast es gelebt, darum kauft man es dir auch ab. Oder abkaufen, dann spürt man das und dann kannst du ganz anders diesen Menschen helfen. Also, und du nimmst mir auch die Fragen vorher weg. Das ist noch cool mit dir. Das ist jetzt schon so richtig, richtig speziell Kinder, Jugendliche gegangen, die halt auch einen Slalom haben.
Ja.
Dass du bist, Ebik habe ich angesprochen, darfst du auch ein bisschen.
Also, ich zuerst, also ich glaube, mich fasziniert. Ich glaube, mich haben Menschen schon immer fasziniert. Ich habe immer schon gerne Menschen beobachtet. Ich habe mich jetzt immer Wunder genommen, warum verhalten sie sich auf die Art, warum machen sie etwas so, warum macht es der eine so und der andere so. Und ich habe zuerst an der MP Schweiz unterrichtet, bin dort 5 Jahre Klassenlehrerin an der Talentklasse, Kunst- und Sporttalent. Das ist auch schon eine speziellere Klientel. Das ist ein Klientel, das wir natürlich aufgrund unserer Familie sicher schon so ein bisschen gelegen kam. Ich habe die Klientel sehr gut gekannt, weil das das Umfeld war, wo ich selber drinnen aufgewachsen bin. Auch wenn ich nie in Richtung Leistungssport gegangen bin, aber ich habe das Thema an sich gekannt. Nachher habe ich, wie du gesagt hast, oder, ich durfte dann 6 Jahre im Kanton Schweiz unterrichten, als ich Lehrdiplom und dann habe ich müssen gehen. Und ich glaube, auch das war sehr gut gewesen für mich, weil ich glaube, es wäre ich heute noch in dieser Talentklasse. Es war eine tolle Zeit gewesen und ich habe sehr gerne dort unterrichtet. Gleichzeitig hat mir das nachher eben, hat es mir wieder einen nötigen Push gegeben, oder? Dass ich dann müssen nach etwas im Ausstau halten. Und dann habe ich in Ebiken eine Stelle an der Timeout-Klasse ausgeschrieben gewesen. Und das sind Kinder, wo, also es ist ein Förderprogramm von der öffentlichen Schule für Jugendliche, die an der Regelklasse nicht mehr tragbar sind. Also die aufgrund von ihrem Verhalten so störend oder schwierig sind, dass es wie nicht mehr geht. Und das sind aus 6 Gemeinden rund um die Stadt Luzern, also aus 6 Agro-Gemeinden, sind Jugendliche dort angeschickt worden. Und ich habe das spannend gefunden, weil ich gefunden habe, ja, ich bin auch ein schwierig gewesen, also vielleicht wäre das noch etwas für mich. Ich muss das mal anschauen, bin dann dort reingekommen und ja, sie haben mir dann gerade den Ärmel reingenommen. Das hat mir sehr gut gefallen. Das Ziel dort war, dass die Kinder wieder reintegriert werden können. Es ist in 50% auch erfolgreich gelungen. Und bei den anderen 50% haben wir es bei 20% probiert. Und bei 30% hat man gemerkt, hey, da sind Schwierigkeiten zu gross und liegen einfach auch an einem anderen Punkt als jetzt nur in der Schule. Da müssen wir wie eine andere Lösung aufgleisen. Ich habe dann, leider ist die Teilhauptklasse nach 2 Jahren zugegangen, weil der Kantonsfinanzierungsmodell geändert hat. Und ich habe dann aber für die Gemeinde Ebiken zusammen mit meiner Kollegin dürfen eine Schulinsel entwerfen, konzeptionalisieren, aufbauen. Und dann haben wir ein Time-In gemacht. Das war dann nur noch für die Gemeinde Ebiken gewesen. Das hat auch so die Möglichkeit gehabt von Langzeit, also 6 Monate oder 3 bis 6-monatige Timeouts. Aber auch kurzfristig haben Jugendliche auch mal können zu uns geschickt werden, sei das aufgrund vom Verhalten oder was auch immer. Und und nachher bin ich ja dann zu Ebiken Stufenleiterin geworden, habe dann eben die Schulleiterausbildung können machen und dann habe ich das Gefühl gehabt, was mache ich jetzt? Und habe dann gedacht, ja, also ich weiss, ich wirke recht selbstbewusst in meinem Auftreten. Ich habe innerlich recht viel Selbstzweifel. Und ich habe mir damals nicht zugetraut, eine Schulleitung zu übernehmen und gerade in die Führung zu gehen, direkt. Einfach nur aufgrund der Ausbildung. Mhm. Und habe dann eine Stelle gesehen als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Bezirksschule Küsnacht. Und habe gedacht, oh, das wäre jetzt noch interessant, oder? Dann bin ich auf dem Rektorat und ich sehe eigentlich all die Schulleitungstätigkeiten rund um mich herum. Und kann dann nicht schauen, traue ich mir das zu oder nicht. Und ich lerne, ohne dass ich quasi in Verantwortung bin. Plus, ich habe gewusst, es hat viel mit Schulentwicklung zu tun. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, was mir viel bedeutet. Und bin dann dort hin, habe dann wirklich sehr eine lehrreiche Zeit gehabt, habe viel dürfen mitnehmen, viel dürfen lernen. Habe aber auch gemerkt, ich bin sehr, sehr wenig mit Menschen im Austausch. Ich bin sehr viel einfach am Computer und das liegt mir nicht. Mhm. Und darum habe ich dann nach relativ kurzer Zeit wieder gewechselt. Und bin dann in Schul- und Berufsbildungsheim Albisbrunn, weil ich gewusst habe, ich will zurück zu den Jugendlichen in den schwierigen, die in schwierigen Situationen sind, wo vielleicht Diagnosen haben, wo...
Diagnosen zum Beispiel?
Also ADHS, ja. ASS, also jetzt mal allgemein, oder? Das war die Vorstellung, die ich dort so hatte, oder? Das hat geheissen Verhaltens, also es ist ein Sein für Jugendliche in Persönlichkeitskrise. Und, ich habe gewusst, dass sie dort, Jugendliche haben, männliche Jugendliche, die als Verhaltens originell gelten. Und habe mich dann dort beworben. Und ja, also es war dann wirklich Next Level gewesen. Im Prinzip haben alle Jugendlichen mehrfach Diagnosen gehabt, ADHS oder komplexe posttraumatische Belastungsstörung ist wie und Bindungsstörungen sind wie gesetzt gsi fast, ja. Oder? Und je nachdem sind dann noch Depressionen dazugekommen oder bipolare Störungen oder dissoziale Persönlichkeitsstörungen. Also es ist dann wirklich, ja, ist sehr eine tolle Zeit gewesen, hat mir sehr gut gefallen, ist allerdings auch wirklich stark an mir. Also, ja.
Du hast mir mal gesagt, das ist so wie die letzte Stufe. Also wenn dort die Jugendlichen nicht integriert können werden, dann was passiert denn? Ja, vielleicht gerade die Frage. Also, du hast gesagt, das ist eigentlich, es ging noch nie mehr hin.
Ja, das ist, also es ist tatsächlich so, dass in meiner Wahrnehmung Albisbrunn wirklich häufig die letzte Stufe ist. Im Sinne von, wir haben auch Jugendliche bekommen, die zum Beispiel im geschlossenen Strafvollzug in der geschlossenen Psychiatrie nicht funktioniert haben. Oder? Und das ist eigentlich das, was wir in der Allgemeinheit so das Gefühl haben, das ist der letzte Schritt. Mhm. Aber nein, es gibt Jugendliche, die dort nicht einmal dort funktionieren. Und die kommen dann zum Beispiel ins Albisbrunn. Und es ist schon sehr, sehr hochschwellig. Also wir sind ja im Strafvollzug, oder das Albisbrunn ist heute noch im Strafvollzug tätig, Massnahmenvollzug, oder? Und ja, häufig haben die Jugendlichen, wenn sie zu uns gekommen sind, schon x Platzierungen hinter sich gehabt. Mhm. Also ich mag mich einen besinnen, dort sind wir Platzierung Nummer 17 gesehen. Und dann ist mit 14 zu uns gekommen. Ja.
Was ist der Reiz an dieser Art von Arbeit?
Ich meine, ursprünglich, man macht ja eine Entwicklung durch. Ich mag mich gut erinnern, leider, dass ich, als ich noch der PH war, mal irgendwie die Aussage gemacht habe, ja, also erziehen wollte ich sicher nicht. Das ist die Aufgabe von den Eltern. Ich will Stoff vermitteln, oder? Mhm. Ja, das sehe ich überhaupt nicht mehr so. Also die Stoffvermittlung ist etwas, was ich gerne mache, was sie Reiz hat. Aber ich finde es noch viel reizvoller, wenn es mir gelingt, eine Beziehung zu Jugendlichen aufzubauen und so mit ihnen in Austausch zu kommen, dass ich vielleicht wirklich, oder, von all diesen Rädchen und Schräubchen, wo sollte die Bewegung kommen, die ineinander rein verkehrt und verrostet sind, oder wenn es mir gelingt, an einem Ort vielleicht ein Rädchen im Zacken weiterzudrehen, ein Zahnrädchen, dann bewirke ich so viel mehr und so viel Positives. Und ich hatte das grosse Glück gehabt, also die Haltung von mir, dass das passieren kann, die kommt von dort her, dass ich wirklich das grosse Glück gehabt habe, dass ich in meinem Leben immer wieder ganz tolle Menschen begegnen darf, die eben genau bei mir auch wieder irgendein Rädchen angekickt haben, damit das Ganze wieder zum Laufen kommt und ich mich auch weiterentwickeln und verändern in einem positiven Sinn. Und darum ist das etwas, wo ich spannend finde. Plus, ich glaube, ich habe sehr ein tiefes Verständnis für menschliche Abgründe. Und ich habe mit recht vielen Jugendlichen und Kindern umgehen, wo für ganz viele andere, die auch mit schwierigen, also ich sage es jetzt plakativ, also mit schwierigen Kindern auch können, ich glaube, ich kann dort wirklich sehr viel tragen. Ich glaube, ich kann wirklich auch mit Kindern umgehen, was anderen ablöscht oder was für sie nicht möglich ist. Oder? Mhm. Und ja, ich glaube, darum mache ich das.
Mega wertvoll. Was ist das Gefühl, wenn du ein, zwei Wörter nennst, an was fehlt es denn jetzt gerade in Albisbrunn? Also nicht an der Schule, sondern an diesen Menschen.
Ah, ich glaube, in Albisbrunn fehlt es eigentlich nicht gross etwas. Also, die haben dort sehr gutes Personal, die haben sehr gute Leute, die einen super Job machen.
Also
ich habe es mir für
die Jugendlichen. Was fehlt? Was haben denn die nicht mitbekommen? Weißt du,
Liebe? Liebe, Sicherheit, Verlässlichkeit. Ich glaube, das sind so die, das sind, glaube ich, die Hauptgründe, oder? Viele haben massive Gewalterfahrungen. Die meisten, also wir haben mal eine Erhebung gemacht, ich glaube 50% von den Eltern haben auch selber eine psychische Erkrankung. Also es ist nicht so, dass die Eltern jetzt einfach schlecht oder böse sind. Sie sind häufig einfach auch krank. Die haben auch ihren Rucksack, auch ihre Geschichte schon. Und haben es einfach gar nicht besser können machen. Und das, wo die Kinder ihre Kindheit erlebt haben, hat dann halt bei ihnen wirklich dann halt eben zum Beispiel die Bindungsstörungen verursacht, oder? Wenn die Eltern mal lieb sind und dann wieder total abweisend, dann hast du nachher eine total ambivalente Signal, und das führt dann auch dazu, dass du selber zum Beispiel ganz ähnlich bist in Beziehungen, oder mal bist völlig überschwänglich und im nächsten Moment bist du total ablehnend und nischst dich komplett raus, oder? Das ist jetzt ein Beispiel, ja, gell? So ein Verhaltensmuster, oder? Und ich glaube, sehr viele haben, sehr vielen ist das Vertrauen einfach so manchmal enttäuscht worden, dass sie gar nicht mehr vertrauen können. Und dass ihnen total schwerfällt, das Vertrauen aufzubauen, auch zu Leuten, die es total gut meinen mit ihnen, oder? Darum arbeiten wir zum Beispiel an Orten wie im Albisbrunn auch traumapädagogisch, oder? Man ist sich völlig bewusst, also, die haben da massive Traumatisierungen erfahren. Die haben bei ihnen, oder führen bei ihnen zu, ganz destruktiven Beziehungsverhalten. Das heisst häufig, oder, wenn so ein Jugendlicher eintritt, dann haben alle zuerst die goldige Fantasie, dass das super wird, und da wird es jetzt klingen, da kommt jetzt die Lösung, oder? Und nach 4 Wochen, nach 12 Wochen spätestens, ist auch dort der Jugendliche in den alten Verhaltensmustern drin und muss das auch, oder? Er muss testen, meinst du wirklich gut mit mir? Und dann probiert er dich an deine Grenzen zu bringen und schießt immer wieder dagegen und immer heftiger. Nur zum Testen sagst du jetzt immer noch Ja zu mir. Behaltest du mich immer noch? Oder muss ich jetzt auch wieder gehen? Und häufig zeigt sich erst nach 1,5-2 Jahren beim Jugendlichen dann eine Entspannung im Sinn von, er merkt wie, scheiße, es ist wirklich scheißegal, wie dumm ich oder wie geschissen ich tue. Die lassen nicht weg. Die sind immer noch lieb zu mir. Die nehmen mich immer noch. Die schicken mich nicht weg. Und dann kommt dann langsam so ein bisschen die Entspannungsphase, oder? Wo er dann wie langsam fällt auf ein Vertrauen, oder? Aber nachdem er es x-mal getestet hat. Und wo dann eben auch nachher mit ihm kann arbeiten kann. Also ich rede übrigens von männlichen Jugendlichen, weil es im Albisbrunn nur männliche Jugendliche hat. Aber wo du dann mit ihm kann arbeiten und wo er dann eben auch plötzlich findet, ja, okay, gut. Jetzt bin ich da. Ich komme offensichtlich nicht so leicht weg hier. Jetzt lasse ich auch darauf ein, oder?
Ich höre raus, und auch aus meinem Wissen, was ich auf meinem kleinen Wissen, sag's mal so, womit ich mich auch mit dem beschäftige. Also, es liegt eigentlich, also im Elternhaus in dem Sinn, dort ist der grösste Hebel, oder, der ersten 7 Lebensjahre. Ist jetzt sehr plakativ, wenn ich das ausspreche. Also nicht die Eltern sind schuld, so meine ich es nicht. Aber es ist ja vor der Schulstufe, wo das ganze Heim innen, die Muster, der Schatten, du weißt schon, was ich rede.
Also es gibt natürlich schon auch Kinder, die während der Schulzeit oder durch die Schule zum Beispiel, oder das Schulsetting, muss man vielleicht sagen, durch Schulsetting, durch Mitschülerinnen, Mitschüler, zum Teil auch Lehrpersonen leiden, ganz schlimme Ängste und zum Beispiel Schulabsentismus entwickelt. Mhm. Also das gibt es dann schon auch. Also es ist nicht irgendwie, es ist nicht immer selten raus, aber ich sage jetzt, wenn du also an einem Ort wie Albisbrunn, oder, wo wirklich, ich meine, das sind wirklich die Jugendlichen, wo man schon x-mal seit Jahren sind da die verschiedenen Stellen involviert und probieren die zu unterstützen und sind Helfersysteme und trotzdem klappt es nicht, oder? dort habe ich tatsächlich noch nicht manchmal einen Fall gesehen, wo man kann sagen, ja, der hat tatsächlich eine völlig unproblematische Kindheit und ein gesundes Familiensystem daheim gehabt. Aber es gibt ja auch in einem niederschwelligeren Bereich, wie zum Beispiel der Timeout-Klasse damals, oder? Dann hat es schon auch Jungs gehabt, die einfach mit einem Bub gehabt damals, wo es so fest, der hat ein starkes ASS gehabt. Und der ist einfach extrem plaget worden von seinen Mitschülerinnen und Mitschülern, dass er einfach irgendwann beschlossen hat, ich kann gar nicht mehr in die Schule, oder? Mhm. Und das hat nichts mit der Mutter zu tun gehabt, oder mit dem Vater.
Du hast vorhin von den Zahnrädchen geredet, wo auch bei dir jemand wieder ein Stein rausgenommen oder ein bisschen gehört hat. Vorbilder. Gibt es Leute, bist du jemand auch, der so Vorbilder hat, wo ich sage, aufschaut oder jemand anschaut und findet, hey, das inspiriert mich, das hat mir schon die Türen aufgemacht?
Also ich glaube, ich bin nicht jemand, der sagt, ja, ich habe die und die Vorbilder, so wie in einem klassischen Sinn. Mhm. Aber es gibt Leute, Menschen, die ich durfte begegnen in meinem Leben, wo ich gefunden habe, wow. Also, zum Beispiel, oder? Unsere Grosstante, Tante Griet. Ich meine, die hat im Alter immer noch so eine Lebensfreude und so eine Positivität gehabt und noch so viel Lebensenergie ausgestrahlt. Das ist zum Beispiel etwas, was ich mir wünsche, dass ich das im Alter auch eigentlich noch habe, oder? Und auch noch mir das Wissen kann erhalten. Oder, mein Schlummermami, Trito Erl, die jetzt das ja leider verstorben ist, oder? Ich meine, sie hat auch so, einen Zugang gehabt zum Leben, zu der Natur, zum Herz, zu der Herzlichkeit und zu der Lebensfreude, die ich total, inspirierend finde. Und sie hat ein ganz grosses Herz gehabt, sie hat immer jeder an ihrem Tisch Platz gehabt. Also auch die Grosszügigkeit zum Beispiel ist inspirierend gewesen. Aber auch unser Vater, oder, mit seiner Klarheit, mit seiner Direktheit, das ist etwas, was ich auch will sein. Ich will auch so klar und so direkt sein wie er. Und also vom Charme von unserer Mami hätte ich also schon gerne ein bisschen etwas. Also ja, ich glaube, es gibt noch andere Leute. Oder zum Beispiel Françoise Weber, die das Fort in Etisville leitet. Das ist eine gute Freundin von mir. Und ich meine, sie hat mich im Bereich der Pädagogik immer inspiriert. Und ich habe es immer spannend gefunden, was sie gemacht hat. Und sie war schon vor mir in dem Sonderschulsetting inne gewesen. Und so könnte ich dir, glaube ich, noch ein paar Leute aufzählen, oder? Ich meine, zum Beispiel die Achtsamkeit, der achtsame Bezug und Umgang mit sich selber, wo unsere gemeinsame Freundin Corinne Stadler pflegt zum Beispiel, finde ich sehr inspirierend. Da kann ich mir auch Scheiben abschneiden. Aber ich glaube, es sind mehr so die Menschen in meinem Umfeld, wo ich finde, ja, da kann man sich etwas abschauen.
Dein Umfeld, wir sind hier jetzt in meiner Praxis, gerade ein paar hundert Meter von deinem näheren Umfeld von Theresianum, wo du Schule gehst, oder eben, wenn du Schulleiter bist. Der Slogan «Lehren ist Beziehung, Lernen auch». Ist das umgekehrt, oder ist das so? Das ist richtig gesagt, Lernen ist ja eigentlich egal. Was sagt der Slogan aus?
Es geht darum, dass wir vor allem, also dass wir, eigentlich geht es genau das, was ich vorhin gesagt habe, oder? Wir lernen eigentlich sehr viel über Beziehungen, über Menschen. Man redet ja in der Pädagogik immer vom didaktischen Dreieck, oder? Also von Lehrperson, Lernenden und einem Lerngegenstand, also der Sachen, die man eigentlich will vermitteln, oder? Und wir sind einfach wirklich ganz fest davon überzeugt, dass die Beziehung zwischen der Lehrperson und der Lernenden ganz matchentscheidend ist. Auch wenn man zum Beispiel beim Hattie schauen, oder? Das ist ja der Bildungswissenschaftler, der die grossen Metastudien gemacht hat und immer noch macht, oder? Ich meine, wenn man dort schaut, ja, wer hat wie viel Einfluss auf das Lernen von einer Schülerin, von einem Schüler, dann sind ganz viele Faktoren außerhalb von uns und trotzdem nimmt die Lehrperson noch eine gewisse Rolle ein, oder? Und wir haben das Gefühl, dass das ganz wichtig ist, dass die Beziehung zwischen Lernenden und Lehrpersonen, aber auch die Beziehung von den Lernenden untereinander, also die ganzen kooperativen Sachen, auch das Verständnis, dass eine Beziehung nicht eindimensional ist, oder auch in Bezug auf die Schule. Also wir probieren auch, unsere Schülerinnen zu ermuntern, sich einzubringen und zu partizipieren und die Schule mitzugestalten. Und wir beten sie auch um Feedback und sich einzubringen zu, zum Beispiel, was wollen wir denn für Stundenplanfächer, oder?
Ja, es geht mit Co-Kreation.
Es ist, genau, es geht ein bisschen in die Richtung, ja. Und darum legen wir sehr viel Wert auf das. Also bei uns ist es so, dass wir nicht das Klassenlehrerprinzip haben, sondern wir haben einen persönlichen Lerncoach. Und also jede Schülerin von uns hat einen persönlichen Lerncoach. Und der führt jeden Freitag, am Nachmittag, während der 10 Minuten, 20 Minuten bis zu einer halben Stunde, je nachdem, wie viel es braucht, das Gespräch mit seiner Schülerin, wo er mit ihr anschaut oder sie mit ihr anschaut. Wie ist die Woche gegangen? Wie fühlst du dich? Wir haben immer Wochenziel. Wie ist es gegangen mit dem Wochenziel? Die können im fachlichen Bereich sein, die können im sozialen sein, die können im methodischen sein. Sie müssen Lerntagebuch führen, wo sie ihr Lernen müssen reflektieren müssen. Dann gehen wir dort rein und schauen, hey, ja, wie ist dein Lernen gegangen und so. Und was hat dir jetzt geholfen? Warum bist du jetzt da erfolgreich gewesen? Okay, kannst du die Methode in Zukunft noch mehr ausbauen oder wieder anwenden, und wenn jetzt da das nicht so gelaufen ist, an was hat es gelegen, und ja, gibt es vielleicht eine Alternative, wie könntest du es vielleicht anders machen, und wo wir sie in dem Sinne wirklich ganz, ganz eng ihr Lernen und ihre Selbstreflexion auch begleitet. Mhm. Und das gibt natürlich dann schon auch eine Tiefe von der Beziehung, oder? Das ist ja dann immer auch, wie geht's denn? Dann kommt natürlich dann auch alles, was sie sonst noch beschäftigt, ob innerhalb oder außerhalb von der Schule. Mhm. Das kommt dann häufig auch noch. Und ja, ich glaube, wir kommen vielfach die Rückmeldung über, dass von Eltern, dass sie sehr, sehr glücklich sind, dass ihre Tochter bei uns darf sein, weil sie wieder Freude hat am Lernen, weil sie wieder Freude hat an der Schule, weil sie sich wieder als selbstwirksam erlebt.
Ist das jetzt anders, weil es eine Privatschule ist, als der öffentliche?
Nein, ich glaube, das könnte man, wenn man nach dem gleichen Prinzip arbeiten würde, könnte man das auch an der öffentlichen machen, von dort her gesehen. Also ich glaube, das ist überall erzielbar, oder? Wir haben in der Timeout-Klasse ganz ähnlich gearbeitet.
Ja, ich habe es, also wenn du mir das erzählst, es muss in Anführungszeichen auch in die Richtung gehen, weil das ja,
also früher also haben wir ja... Die Schule entwickelt sich ja in die Richtung, ja. auch in der öffentlichen. Mhm. Und das sind sehr viele sehr unterwegs, jetzt auch im Talkessel zum Beispiel, sind jetzt einige dran.
Also mein früher ist ja, also so, wir in der Schule sind einfach Stofflerner, oder? Also Beziehung zum Lehrer. Also ich kann nicht in Erinnerung, dass der Lehrer geschaut, also der hat schon geschaut, dass es gut mit den Schülern, aber es ist einfach um den Stoff gegangen. So ein bisschen, das kann man oldschool sagen. Und einfach so die wenn früher meinen, du weißt, dass der Manuel und ich viel Sache gemacht. Und dann hast du immer Angst gehabt, jetzt gehst du die Leute daheim an. Also hast du Angst gehabt, offen, ich rufe niemanden daheim an. Und jetzt ist es umgekehrt, die Leute ja zum Teil die Eltern den Lehrer an und sagen, hey, übrigens, du solltest vielleicht so oder ich bin gar nicht happy, wie es du machst. Das ist schon noch verrückt. Das sind jetzt 20 Jahre her, 25, nein.
Ja, es ist natürlich ein grosser gesellschaftlicher Wandel passiert, oder? Also, in den letzten 20, 30 Jahren. Also, jetzt noch, oder? Ich meine, das, was momentan auch passiert, mit der ganzen KI und so, das wird nochmal eigentlich alles noch schneller verändern. Und da wissen wir ja noch gar nicht wirklich, was auf uns zukommt.
Also, was hast du das Gefühl jetzt, wenn wir das Beispiel nehmen, eben, für mich wäre es wirklich so ein Wechselguide. Früher hat der Lehrer die Eltern angerufen, jetzt ruft die Eltern an. Der Lehrer da ist natürlich sehr plakativ. Aber was sind die aktuell grössten Herausforderungen jetzt also in der Bildung?
Also ich glaube, dass momentan, oder wir sind jetzt immer mehr in dieser VUCA-Welt, oder, wo alles total volatil ist, alles ist unsicher. Probleme sind immer wie komplexer und gleichzeitig ist alles mehrdeutig und man kann ganz verschiedene Perspektiven auf alles haben. Und das ist da, wo unsere Welt jetzt immer schneller am Drehen ist. Und ich glaube, das macht es auch für das Bildungssystem extrem schwierig, darauf adäquat zu reagieren, weil alles so schnell geht, oder? Ich meine, wir sollten den Jugendlichen den Umgang mit KI beibringen, und müssen aber gleichzeitig unser ganz normales Pensum und unsere normalen Arbeitsabläufe machen. Und sollten die aber auch selber zuerst noch viel mehr drin reinkommen, noch viel mehr darüber wissen, noch können x Weiterbildungen haben und so weiter.
Das ist nicht möglich.
Genau. Also, das heisst, wir hinken, wie immer, der Gesellschaft ein bisschen hinein. Das ist vermutlich einfach so in so einer schnelllebigen Zeit, wo wir uns drin befinden. Vielleicht sogar je länger, je mehr. Und ich glaube, das produziert sehr viel Unsicherheit. Ich glaube, dass die Unsicherheit auch sich zeigt, oder? Wir haben jetzt immer mehr so das Thema, wir haben immer mehr Jugendliche, wo man sagt, die haben psychische Störungen, psychische Erkrankungen, wo wir nicht mehr funktionieren im System innen. Und ich denke, ein Grund davon, neben ganz vielen anderen Einflüssen, wo auf das einwirken, ist aber schon auch, ich meine, die Jugendlichen, die jetzt auf einer ganz energetischen Ebene, also ich rede jetzt hier nicht als Bildungsfachfrau, sondern ich rede jetzt hier als der Lina Fessler, die systemische Aufstellungen macht, die sich auch mit Energie beschäftigt, oder? Jetzt auf einer energetischen Ebene. Ich meine, alle sind im Moment verunsichert. Die Erwachsenen auch. Nur die Erwachsenen, die müssen sich zusammenreissen, die müssen funktionieren im System hin und die dürfen es mir nicht zeigen. Und ich habe eigentlich das Gefühl, energetisch sind viele Kinder, viele Jugendliche, die jetzt auffallen, weil sie wie nicht mehr funktionieren im System hin, weil sie eben irgendwelche psychische Erkrankungen entwickeln. Die sind eigentlich wie so ein Spiegel von dieser Unsicherheit, oder? Und ich finde, das ist sehr verständlich. Also ich habe grosses Verständnis dem gegenüber. Und ich glaube, dass das schon eine grosse Herausforderung ist, oder? Wenn man weiss, okay, wie kann man jetzt in der UK-Welt, wie kann man Bildung entsprechend anpassen? Ja, man redet von 4K, man redet von 5K, von diesen Skills, oder? Also im Sinn von, dass sie können kritisch denken können, dass sie können gut kommunizieren können, dass sie müssen, gut können zusammenarbeiten können, dass sie kreativ nach Lösungen müssen suchen können, weil das sie auch unterscheidet von der KI und der Umgang mit KI an sich. Oder? Mhm. Und das sind so die Schlüsselgeschichten. Ich persönlich habe das Gefühl, dass es aber zu dem Ahnen noch etwas 60 braucht. Ich glaube, es braucht Bewusstsein. Also die Stärkung vom eigenen Bewusstsein, die Förderung von der Selbstreflexion, die Förderung von der Emotionsregulation, Achtsamkeit, oder? Egal wie die Welt um mich herum tobt, egal wie meine Eltern jetzt miteinander für eine Ehekrach haben, egal was sonst sie für Sorgen haben und was auch immer da um mich herum als Jugendlicher tobt, oder? Und das Gespändli, das traurig ist, weil jetzt irgendwie der Onkel im Libanon jetzt gleich gerade umgebracht worden ist und. Ich meine, die sind ja auch so global vernetzt über die sozialen Medien, die nehmen jetzt so viel mit und die leiden unter anderem auch an dem, was sie sehen, was in der Welt draussen passiert und können es wenig verschnaufen. Und ich glaube, in eine Beine zu bringen, sich selber zu regulieren, oben runterzukommen, zu verstehen, dass man Gefühl hat und nicht das Gefühl ist, dass das kann kommen und wieder darf der Rand durchfließen und wieder darf gehen, dass man die Gefühle nicht muss haben oder nicht mehr ist das Elend, sondern man hat es und man verschnauft es. mit Übungen etc. Und man kann es noch anladen, man macht Sport oder was auch immer. Es gibt, oder jedes Kind, jeder Mensch hat ja andere Formen, sich selber zu regulieren oder gewisse funktionieren bei den einen. Ich glaube, auch alle würden bei allen funktionieren grundsätzlich. Mhm. Aber du hast ja wie deine Präferenzen und es gibt Sachen, wo dir vielleicht mehr entsprechen als dem anderen. Aber ich glaube, dass das etwas ist, wo ich glaube, wo recht zentral wäre, dass wir den Kindern, den Jugendlichen können mitgeben, wie sie wie immer wieder auf sich selber kommen und sich reflektieren und merken, was ist meins und was ist wirklich mein Wirkungskreis, was kann ich wirklich und was ist, darf kommen, aber darf wieder gehen.
Das ist so, ich meine, Bücher hinter dir sind so meine Favorites. Du bist das Placebo von Joe Dispenza, oder zu erkennen, dass das deine Gedanken, Emotionen auslöst, deine Handlungen einfließen und schlussendlich meine Persönlichkeit ausmachen und dann auch die Ergebnisse ins Leben ziehen, dass man dann das natürlich auch das Positive kann, aber auch wenn es leider Gottes, wenn man mal den Negativen, also schlechte Gefühle und noch schlechtere Gedanken, geht der Kreislauf runter, der kann wie aussteigen, oder eben so zu merken, hey, wie komme ich dazu zur Freude, wie komme ich zur Freude für die Tiefen raus, dass ich eben zu schönen, positiven Gefühlen komme, und nicht nur, man sagt immer ja, positiv denken, mit dem ist es nicht gemacht, also es geht vor allem über die Emotionen, die emotionale Intelligenz, das Wiesenthema. Und dazu finde ich, das Bild, das ist ein Schaulein, ein Deutscher, ich finde das sehr inspirierend. Hat auch seine Geschichte, sehr strenge und hart in sich. Er erzählt auch, warum er diese Prägung hat. Wir haben vorhin von dem Gerät, von dem Rucksack, den er mit sich trägt. Aber der erzählt so, du kannst ins Kino reinsitzen, Shishi Heng, wie heisst er. Und du kannst ja deinen Film anschauen, Kinoleinwand, und dann ist vielleicht ein Actionfilm oder ein Drama oder eine Komödie, und du kannst ja dort dann sagen, okay, ich identifiziere mich jetzt mit dieser Rolle auf dieser Bühne oder dem Film innen, und dann bin ich ja dort innen. Aber gleich zu merken, hey, aber ich könnte auch wieder raushocken und einfach nur zuschauen, eben so ein Beobachter, die Metakognition, das Bewusstsein. Und
dann, all die Metakompetenzen, genau, denke ich, sind extrem zentral für die Zukunft. Oder? Und ich glaube, das ist extrem wichtig, wenn wir das ihnen beibringen könnten. Aber wohl verstanden. Also ich glaube, ich sehe, was es bräuchte, aber das ist nicht...
Ja,
das ist eine Idee, die ich habe, aber das ist jetzt nicht so, dass jetzt das... wir haben da schon die Lösung gefunden, wie man das machen könnte. Und es kommt noch etwas anderes dazu. Ich glaube gar nicht, dass das überall schon so gesellschaftsfähig ist.
Wie meinst
du? Ich glaube, dass... also ich glaube, oder, dass man die emotionale... Intelligenz oder eben Emotionsregulation, Selbstmanagement etc. Ich glaube, das kommen wir immer mehr auf einen Konsens, dass das mega wichtig ist. Aber in einem Lehrplan steht das noch lange nicht, oder? In dem Sinn. Oder nur sehr bedingt, oder? Wenn dann noch eben auf das Denken noch weiter ziehst, jetzt Richtung Joe Dispenza oder so, wie du vorhin gesagt hast, oder? Also ich glaube nicht, dass da alle Eltern mit einverstanden werden.
Also quasi Konkurrenz zum... Also die Schule übernimmt dann die Beziehung?
Oder? Genau, oder es geht zu weit. Oder man weiss zu wenig darüber und dann tut man es als Guru, Sekte, was weiß ich was ab, Esoterik, bla bla bla. Oder? Ja, also ich glaube, dass man dort sehr vorsichtig muss sein und das ja, das vielleicht tatsächlich das Privileg von einzelnen Privatschulen ist oder kann sein, dass sie das ganz gezielt können machen.
Das habe ich gerade eine Frage. Wenn die einen oder anderen, seit Corona vor allem auch, sind die ein bisschen aus den Böden rausgekommen, habe ich viel Bild. Das ist übertrieben, aber es ist etwas gegangen durch die Zeit. Wie stehst du zu Privatschulen, die das anders machen? Ich weiss natürlich nicht, inwiefern du weißt, was dort Inhalt ist.
Also, grundsätzlich, ich meine, ich bin selber jetzt Schulleiterin an einer Privatschule. Und ich glaube, dass Privatschulen eine super gute Ergänzung können sein zu der öffentlichen Schule, weil sie die Möglichkeit haben, gewisse Sachen anders zu machen. Im Kanton Schweiz ist zum Beispiel der Lehrplan 21 für Privatschulen ja nur wegleitend und nicht verbindlich. Das heisst, man kann von den Inhalten her ein Stück weit abweichen. Man muss einfach die Anschlussfähigkeit können garantieren an eine Lehre oder an ein Gymi. Aber das ist wie so die Endvorgabe. Die andere Vorgabe im Kanton Schweiz ist auch, dass man zum Beispiel eine Selbstdeklaration, eine ideelle Selbstdeklaration macht, wo man quasi immer sagen muss, wir tun nicht eine Ideologie unterrichten, wo jetzt sich gegen den Staat richtet, wo antidemokratisch ist oder antistaatlich schlussendlich. Und das finde ich sehr gut, dass das der Kanton Schweiz macht, weil ich finde das auch wichtig. Ich finde, unsere Demokratie ist sehr, sehr schützenswert. Man kann sie noch verbessern, aber ich finde, wenn ich so mal schaue, ist sie sehr schützenswert. Und grundsätzlich muss ich dir aber trotz allem sagen, eigentlich bin ich der Meinung, wenn wir mutige Schulleitende haben, wenn wir mutige Lehrpersonen haben, dann können wir fast alles auch an der öffentlichen umsetzen. Ja. Es ist einfach häufig so, oder ich sage jetzt, oder auf der Primarschule hast du ja viel kleinere Teams meistens. Und, oder in kleinen Gemeinden müssen kleine Primarschulhäuser mit wenig Leuten. Wenn du so ein kleines Team hast, dann kannst du natürlich Schulentwicklung pushen machen tun. Und da gibt es super tolle Primarschulen in der Schweiz, die öffentlich sind, die einen absolut tollen Job machen und ganz, ganz, ganz progressiv unterwegs sind. Wenn du nachher auf Sekundarschulstufe kommst, ist es häufig so ein Zentrum Schulen. Oder? Und die sind dann viel grösser, sind durch das viel, viel schwerfälliger zum Leiten. Und häufig stimmen dann ja die Stundendotationen für die Schulleitung, ja, sind häufig recht knapp bemessen. Es hat zum Beispiel im Kanton Schweiz eine Verbesserung auf das Jahr, oder? Aber dass du genug Kapazitäten hast, um Schulentwicklung in deinem Schulhaus vorantreiben, das ist noch lange nicht an jeder Oberstufenschule gegeben. Und das macht es dann dort schon ein bisschen schwieriger, plus eben durch häufig die grossen Teams, wo der ganze Prozess von Schulentwicklung einfach, das verzögert das, oder? Weil es müssen mehr Leute überzogen sein und überzogen werden oder von sich aus miteinander eine Idee entwickeln und einbringen, damit man sagt, das ganze Einheit, wir möchten das setzen, oder? Und darum denke ich, dass es an den öffentlichen Schulen halt ein bisschen langsamer geht, ein bisschen häufig ein bisschen behäbiger vorwärts geht in diesem Bereich. Aber ich meine, es gibt auch absolut tolle Oberstufenschulen im öffentlichen Bereich, die einen super Job machen und wo wirklich sehr fortschrittlich unterwegs sind. Und ich persönlich bin an sich, oder ich finde Chancengleichheit extrem wichtig. Und an sich hast du Chancengleichheit, wenn du ganz eine starke öffentliche Schule hast und möglichst wenig Privatschulen nebendran. Weil dann dann müssen sich alle weiterentwickeln, alle müssen sich anpassen, müssen sich verbessern und schaffen das sich, vor allem eben auch heute, wo der gesellschaftliche Druck auf die Schulen und die Anforderungen gestiegen sind, was auch berechtigt ist und gut ist und sicher auch zu dem Wandel, den man jetzt in vielen Schulen schon gesehen, die öffentlichen, geführt hat. Und ja, also ich meine, wenn wir jetzt Beispiel England nehmen, oder, wo ja schon lange freie Schulwahl hat, wo einfach, wenn du nicht an dieser und dieser Privatschule gewesen bist, dann hast du auf dem Arbeitsmarkt einfach ganz, ganz, ganz schwierige Voraussetzungen für die guten Jobs, oder? Und wenn du nicht einer von den wenigen Studenten bist, wo sich ein Stipendium kann ergattern, dann ist es das einfach gewesen, oder? Und das ist dann die Konsequenz, wo, wenn man einfach sagt, ja, boah, es ist eigentlich egal, ob privat oder öffentlich, und man gibt es einfach frei. Und ich finde schon, eine starke Demokratie basiert auf einer starken Bildung. Und insofern ist es in meinen Augen eben schon ein Stück weit eine Aufgabe vom Staat, eine starke Bildung anzubieten. Ja,
unbedingt. Ja.
Weil, oder, es ist ja nicht fair, dass sich nicht jedes Kind unsere Schule kann leisten kann. Mhm. Einverstanden? Mhm. Und das finde ich, das kann es eigentlich nicht sein.
Mhm. Wie stehst du zu dem Thema? Nämlich kommt es immer mehr mit über, oder ich komme es mehr mit über. Man macht zwar Kinder, aber man gibt sie irgendwie, also zum Teil schon als Säugling in Kita ab. Also weißt du, das ist ja schon, der fährt es ja schon an. Also das, wir haben jetzt schon gehört, wie wichtig ja vor allem die Eltern auch sind in der Anfangszeit. Du hast erzählt von dir, was du gemacht hast, wie wichtig dir das war.
Also ich finde nicht, dass ich das Recht habe, irgendjemanden zu bewerten oder in dem Sinn.
Aber sie haben einen direkten Einfluss auf das Schulsystem noch.
Ja, ich habe so keine Statistik gesehen, die sagt, dass Kinder, die früher in der Kita waren, die schlechteren oder schwierigeren Schülerinnen und Schüler sind, als die, die daheim sind. Nein, ich sage es nur. Mhm. Insofern, gell, ich meine, mir ist es ganz wichtig gewesen, dass ich zu meinem Sohn schauen kann, mhm, und dass ich möglichst viel rum bin in seinen ersten Lebensjahren. Und auch wenn ich noch keine ausgebildete Lehrperson war, ich habe ja auch damals mit 20 gewusst, dass das wichtig ist für ein Kind, die Beziehung zu den Eltern und dass sie da sind und so weiter und so fort. Und ich habe es nicht so gemacht, ich habe es nicht so machen wollen. Das war meine bewusste Entscheidung gewesen. Fakt ist aber einfach auch, du musst aus einer sehr privilegierten Situation kommen, wo du einen sehr hohen Lohn trägst, mindestens zweite, damit du dir überhaupt das kannst leisten, mhm, dass der eine Partner daheim bleibt und zum Kind schaut. Mhm. Und das ist einfach eine Realität, wo so für ganz viele Leute gar nicht gegeben ist. Und dass man dann trotzdem mit 30 Kind wette, auch wenn man jetzt Grosseltern nicht hat und so weiter, mhm, und so fort, und auf eine Kita angewiesen ist, das finde ich absolut legitim. Mhm.
Kann man es abbrechen? Nein, kann man nicht. Weißt du, wenn man jetzt das Ganze anschaut, und das ist ja, also, wir haben es gehört, ist so komplex. Und jetzt mit KI, also das wird regeln, das wird noch gröber, sage ich Alex. Zurück zur Natur. Irgendwo, oder wie ist es denn, ich kann jetzt sagen, früher war es besser gewesen, also wir haben jetzt das Konservative geredet, weißt du, so, die Kommunenbildung, dass es, wenn der, also auch, wir hätten ja auch, meine, wenn man sieht, was mit den alten Leuten passiert, Pflegeheim, ist auch eine riesen Thematik.
Also ich glaube, wir werden wieder dezentraler werden. Wir werden uns wieder lokaler organisieren, nur schon aus dem Gedanken heraus. Wir haben die Bildungsziel für eine nachhaltige Entwicklung. Und wir probieren ja auch, es ist auch Teil vom Lehrplan zum Beispiel, also dass wir die Jugendlichen bewusst machen, was mit unseren Ressourcen sind, dass die nicht unendlich verfügbar sind und so weiter und so fort. Und ich glaube, aus der logischen Konsequenz heraus wird alles wieder dezentraler werden, wird es wieder regionaler und lokaler werden, weil das einfach für unsere Umwelt, für unsere Natur absolut verheerend ist, wenn wir alles irgendwie von China und Afrika und, also wenn ich jetzt zu Essen denke, oder Kifeli aus Afrika und Computersachen oder Knoblauch, letzte habe ich gesehen, aus China, das ist dann mit Harzberg, oder? Mhm. Und andere Sachen dann aus Brasilien und so weiter und so fort, oder? Das Fleisch aus Uruguay, ich meine, ja, das sind Sachen, wo sich ganz sicher automatisch werden verändern. Und das denke ich, das wird gut sein. Und zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe, oder dass ich glaube wirklich, dass es ganz wichtig ist, dass wir lernen, uns selber zu regulieren, wir Erwachsenen, und dass wir auch unseren Kindern beibringen, wie sie können in die Stille kommen, wie sie können zu sich finden, wie sie können schwierige Emotionen verschnaufen, wie sie können sich steuern, so dass es nicht irgendwie negative Konsequenzen hat, sondern dass sie können konstruktiv mit diesen Schwierigkeiten umgehen. Und ich glaube, da ist für mich Natur ganz ein essentieller Faktor. Also es gibt jetzt auch viele Schulen, die zum Beispiel einen Waldtag haben. Zum Beispiel eine öffentliche Schule im Saaliant, oder, wo auf der Oberstufe notabene einen Tag oder einen Halbtag in der Woche in den Wald rausgeht. Finde ich grossartig.
Top.
Ja.
Voll. Man merkt, du interessierst dich und arbeitest mittlerweile auch nicht nur in Anführungszeichen als Lehrerin oder als Schulleiterin, sondern du hast auch deine Selbstständigkeit. Und da kommen jetzt die Themen, die wir angeschnitten haben, sicher mit rein. Was machst du genau mit dem Namen Light in You?
Ja, Light in You. To see the light in you. Das ist so mein Slogan. Ich probiere, ein bisschen Licht zu werfen oder das Licht zu entzünden, damit man selber das Licht in sich selber wieder mehr gesehen, erkennt und kann zum Leuchten und Strahlen bringen. Und im Prinzip biete ich Beratungen, Coachings und systemische Ausstellungen an. Ich arbeite auch im energetischen Bereich. Mein Hauptgeschäft sind aber tatsächlich Ausstellungen. Das ist so das, was am meisten läuft. Manchmal coache ich jemanden im Bereich Kommunikation oder Beziehung. Ich habe schon Beratungen gemacht für Eltern, die Kinder haben mit ADHS. Das ist so ein bisschen, ja, das ist halt mein Steckenpferd. Es ist immer noch nicht ganz entschieden, ob ich jetzt auch ein ADHS habe oder nicht. Aber meine Impulsivität oder so würde sicher dafür sprechen. Mein Sohn hat eins. Und durch meinen Beruf NASA habe ich mich natürlich in diesem Bereich auch recht spezialisiert. Und hauptsächlich kommen die Leute aber wirklich wegen systemischen Aufstellungen zu mir. Oder Familienstellen, die anderen kennen es besser unter Familienstellen.
Was ist das?
Also, du gehst grundsätzlich davon aus.
Ich habe keine Ahnung.
Ja, tatsächlich. Bist du ja noch nie bei mir gewesen. Das ist
noch nein,
aber nicht für eine klassische Ausstellung.
Wir haben mal ganz am Anfang in der Selbstständigkeit haben wir mal etwas angeschaut. Aber du hast mich natürlich auf das gebracht, wo ich bei der Hildegard schon manchmal war. Genau, du darfst gerne ein bisschen ausführen.
Ja, also grundsätzlich geht man mir davon aus, dass jetzt nehmen wir zum Beispiel ein Glaubensmuster oder einen Glaubenssatz oder ein Verhaltensmuster, wo dich prägt, aber du kommst wenig auf das, du merkst es gar nicht. Man ist sich häufig gar nicht immer bewusst, was einem eigentlich zu gewissen Verhaltensweisen, Aussagen, Muster führt. Und durchs Familienstellen oder durch systemische Aufstellungen kann man dann ein bisschen auf die Spur kommen und man sieht manchmal, was dahinter hat das ausgelöst oder hat das bewirkt und dann kann man das eben auch auflösen. Und insofern finde ich, ist es eine sehr befreiende Methode, wo ich auch erst selber drauf, also ich bin drauf gekommen, weil ich sie selber als Klientin hat dürfen erleben und gesehen habe, was das für eine massive Wirkung hat bei mir, wie mich das weiterbringt, wie mir das hilft, gewisse Sachen können loszulassen, gewisse Sachen können ad acta zu legen und mich weiterzuentwickeln, immer bei mir mich selber dürfen sein und nicht mehr irgendwelche Sachen mit mir mitschleppen, die eigentlich gar nicht zu mir gehören. Und, durch Familienstellen oder durch systemische Ausstellungen kann man diese Sachen so ein bisschen von Grund gehen. Und im Prinzip gibt es verschiedene Methoden, wie man es machen kann. Also du kannst zum Beispiel eine ganzige Gruppe von Leuten einladen und du machst eine Gruppenausstellung und du zum Beispiel sagst, ich komme mit einem Thema, irgendwie mein Thema ist irgendwie, ich habe irgendeinen Knurz mit dem Geld und mehr sagst du eigentlich gar nicht und dann schauen wir mal, ja okay, was haben wir für Leute, oder deine Mutter, deine Vater, Geschwister, die Grosseltern, väterlicherseits, mütterlicherseits, vielleicht da kommt sogar noch der Arbeitgeber drin, je nachdem, was für ein Thema das ist, deine Partnerin oder Partner, je nachdem. Und dann übernehmen die anderen Personen wie die Rolle und sind wie Stellvertreter. Und sobald sie in die Energie reinstehen, spüren die das häufig auch wirklich körperlich. Es gibt Leute, die plötzlich sagen, oh, hey, ich kann nicht mehr gerade stehen, wir haben jetzt alles zusammen, ich muss am Boden liegen. Und so könnten nie Sachen werden, Sachen sichtbar, wo man vorher wie nicht dran gekommen ist.
Mhm. Und man kann es dann auch 1:1 machen?
Man kann es auch 1:1 machen, dann ist es so, dass ich jetzt kannst mit Figuren arbeiten, mit Holzfiguren, Playmobilfiguren, Lego-Männchen, ist egal. Und dann ist es einfach so, wenn ich es im 1:1 mache, dann habe ich jeweils in die Rolle von diesen verschiedenen Personen hinein. Also dann bin ich dann quasi der Stellvertreter.
Mhm. Wie sehr erfüllt dich jetzt gerade so der Coaching, die Selbstständigkeit, das Aufstellen? Du hast von hochautonom geredet, ganz am Anfang, ohne jetzt zu vergleichen zu deiner Anstellung.
Hey, ich finde, ich mache das sehr, sehr gern. Es macht mir auch viel Freude. Und, es ist natürlich auch schön. Ich komme dann häufig auch wirklich tolles Feedback über. Und, das tut auch natürlich immer gut. Ich sehe es auch als positive Abwechslung. Also nicht im Sinne, dass es das negativ ist, aber ich sehe es als tolle Abwechslung zu dem, was ich sonst machen darf. Ich bin ein Mensch, der gerne auf verschiedenen Hochzeiten tanzen tut. Ich habe gerne Abwechslung in meinem Leben und insofern ist das wirklich toll. Ich wünsche mir im Moment, ich habe mehr Zeit dafür. Das ist aktuell jetzt gerade nicht so gegeben, aber ich bin mir sicher, dass sich das im Verlauf der nächsten Jahre auch noch wird ändern und sich dann dort noch ein bisschen mehr den Fokus wird dürfen darauf legen.
Wie bist du überhaupt auf den Namen gekommen, Lightinio?
Ja, die Frage ist, wie bist du auf den Namen Flowinio gekommen?
Stimmt, das ist eins für dich. Für alle ist nicht so eine ernst gemeinte Frage. Also, du hast ja deinem Logo hast ein Leuchtturm drin, mhm. Du hast es anfänglich gesagt mit dem Licht. Mhm. Und das Gleiche gilt bei mir mit dem Flow. Es ist egal, was man anfangen an sitzt. Man kann auch wieder einfach die Liebe nehmen, wenn man so will.
Absolut.
Gesagt hast. Also, für alle Eltern, die jetzt zuhören und finden, also sie haben einen Knurz mit ihren Kind, leitinu.ch.
Danke für die Bewerbung.
Also unser Slalom hat schon Länge von einer Abfahrt angenommen, aber ja. Wir ziehen dann jetzt durch, weil wir das Wein eigentlich nicht immer möchten.
Ja, es ist mindestens, was ist das? Doch, Hinterklemm ist die längste, oder?
Slalom, keine Ahnung.
Nein, Abfahrt.
Nein, Wänge. Ist Wänge
nicht mehr die längste, also gut.
Dann. Ich würde gerne etwas aufgreifen.
Weil das kommt zu Kurvenes.
Du hast von Wert geredet. Welche drei Werte dir heilig sind. Und jetzt vielleicht nochmal zum ganzen Anfang zurück. Du hast gesagt, in Kanada sind eine Art andere Werte vermittelt worden. Vielleicht so ein bisschen der Vergleich kulturell, Kanada, Europa. Oder du kannst auch die Schweiz nehmen.
Hey, also, ich meine, das ist ja alles im Wandel und das ist 30 Jahre her. Und ich glaube, gerade Kanada, wo so ein massives Immigrationsland ist und wo sich die Bevölkerungszusammensetzung in den letzten 30 Jahren wieder wahnsinnig geändert hat im Vergleich zu damals. Ich masse mir absolut nicht an, können eine Aussage darüber zu machen, wie die Werte heute in Kanada sind. Aber ich kann dir gerne sagen, was ich damals so ein bisschen gesehen habe. Also etwas, was mir am meisten aufgefallen ist, dass man viel, viel toleranter ist und viel, viel weniger tut Werte. Ich kann dir ein Beispiel sagen. Ich bin aufgewachsen in einem Umfeld, wo man die Leute sehr stark aufgrund von ihrem Äußeren beurteilt hat. Und gefunden, ja, aber also mit diesen Oberschenkeln müsst ihr jetzt auch nicht die Leggings anhaben. Und
das macht man doch nicht so.
Und das macht man doch nicht so. Und nein, also wie das aussieht. Was denken die anderen? Und das ist etwas, was in Kanada total egal ist, oder? Also, dort kannst du aussehen, wie du willst, und du hast einfach das an, wo du willst, und es gibt nicht das Body-Shaming. Mhm. Und das ist sich Gott sei Dank hier auch ein bisschen ändern. Aber das ist sicher etwas, was mir extrem aufgefallen ist, oder? Dass man viel weniger aufs Äußere schaut und viel mehr schaut, was bist du für eine Person, was bist du für ein Mensch. Das und das, ja.
wenn du am Reisen bist und dann in Schweiz fragt immer, was machst du beruflich? Oder? Das
genau.
ist die erste, zweite, genau. zweite Frage.
Wir wollen in unsere Schubladen, oder? Wie ernst du dann bist, als wäre das eine Qualifikation, oder?
Ja, du weißt, das fragt mich dann auch niemand so der andere. Ja, frag mich jetzt nach meinem Beruf. Weißt, dann kann ich mal etwas auspacken und dann kommt die Frage nicht von jemandem aus einer anderen Kultur.
Genau.
Dann merkst du, ist im Fall nicht so wichtig.
Genau, genau. Also es zählt mehr, was bist du für ein Mensch? Bist du ein guter Mensch? Bist du ein toller Mensch? Bist du ein positiver Mensch? Und das Zweite, was mir extrem aufgefallen ist, ich habe ja in Toronto gelebt. Und Toronto ist damals mit The Suburbs schon eine 3,5 Millionen Stadt gewesen. Die Schweiz übrigens hat damals fast gleich viele Einwohner gehabt. Nein, nur marginal mehr. Also mit den Outer Suburbs war Toronto 5 Millionen, gewesen. In der Schweiz war es auch 5 Millionen. Aber es war nur eine Stadt. Gewesen. Und in dieser Stadt, das hat mich auch wirklich vom Socken gehabt, gell? Wir sind hier im Talkessel der Schweiz aufgewachsen und der Talkessel der Schweiz, der hat nicht so viel Migration gehabt, wie zum Beispiel eine Stadt wie Biel. Das heisst, der Talkessel war ein bisschen fad und nicht so farbig. Und dann bin ich in Toronto aus dem Flughafen, also aus dem Flugzeug gestiegen und mein erster Eindruck, was mir als erstes begegnet, sind Flughafen, Sicherheitsmitarbeiter, mit Turban, weil sie Sikhs sind, rundum Menschen in allen Farben und Schattierungen und Mischungen und, in Kanada immer erzählt, hey, schau, es ist im Fall eigentlich egal, wo du herkommst. Was wichtig ist, dass du unsere Sprache redest. Das ist wichtig. Und es ist wichtig, dass du die gleichen Werte mit uns teilst. Und zu den Werten zählen eben Toleranz. Wir sind stark wegen der Migration. Wir sind stark wegen der Vielfalt. Vielfalt macht stark. Mhm. Und das ist ja auch immer ein sehr krasser Gegensatz zum Kanton Schweiz. Wo ich ja immer manchmal wieder denke, wenn Abstimmungen sind, ich Gott sei Dank schaffe ich
mittlerweile nicht. Ja, du musst ja nur den Kantonsrat, also du siehst die Zusammenstellung im Kantonsrat, zeigt schon sehr viel aus.
Ja, oder die ganzen Kämpfe wegen den Busungen, wegen dem Asylzentrum und so, ja. Und ich finde eben auch, jeder Mensch ist gleich viel wert, jeder Mensch hat die gleiche Würde und sollte genau als solches auch behandelt werden. Und, dass man viel weniger so vorurteilsbelastet, sollte durch die Welt gehen. Und ich finde auch, dass Vielfalt eine grosse Stärke kann sein. Das macht es nicht einfacher. Aber es macht spannender.
Was ich jetzt in dem Zusammenhang spannend finde, als ich im Reisen war, habe ich einen Kanadier getroffen auf Kuba. Und dann ist logisch, also nicht logisch, dann ist noch 2021 gewesen, gerade Anfangs 2022 ist noch das ganze Corona-Thema aktuell gewesen und die haben mir nicht geglaubt, dass ich noch geimpft bin. Also das ist dann wieder wie so ein bisschen, also nicht ein Widerspruch, aber ganz eine andere Seite, die in Kanada gehabt hat, dass dort hast du müssen, sonst ist nichts gegangen. Wo jetzt wieder, wo ich dann wieder happy bin, dass wir in der Schweiz das Thema relativ offen behandelt haben. Spannend, ich wollte jetzt auch nicht in das Thema einsteigen, ist nicht die Intention, aber einfach so, okay, aber in diesem Bereich sind sie ganz anders mit dem umgegangen.
Ja, also eigentlich sind ja wie staatliche, also weißt du, wie ein Staat stimmt, reguliert, ja. Oder wie ein Staat macht, und das andere sind Werthaltungen in der Gesellschaft. Ich bin nicht sicher, ob die Gesellschaft heute noch so eine riesige Toleranz hat und so einen noch genau gleich positiv ist gegenüber ihren Mitmenschen und genau gleich offen und so like you're Canadian once you know the language and you're proud to be here. Oder ich glaube nicht, dass das noch so ist. Mhm. Aber es ist so, wie ich es damals erlebt habe, das sind sicher die zwei Sachen, die Toleranz und der Mensch schätzen aufgrund von wer er wirklich ist, im Herzen, was er für ein Herz hat und nicht, wenn er aussieht. Ich glaube, das sind die Sachen, die ich mitgenommen habe.
Hast du noch einen Wert sonst, was sagst, der ist mir heilig?
Ich glaube, dass ich Liebe. Liebe, finde ich, ist so etwas Zentrales, oder sei das die Liebe dir selber gegenüber. Und ich glaube, man hat ganz viel weniger Krieg. Man hat kaum mehr Konflikte auf dieser Welt. Wenn bei allen Menschen Selbstliebe und bei allen kollektiven Bewusstheiten, also Nationen etc., Selbstliebe wirklich gross wäre, dann würden wir den Neid und die Habgier und ganz viel anderes überwinden. Und gleichzeitig natürlich auch die Liebe zu der Natur, oder? Uns auch würde helfen, weniger ausbeuterisch zu sein. Und die Liebe zum Gegenüber lässt uns auch la verzeihen, über Unzulänglichkeiten weg schauen. Wenn wir jemanden lieben und gerne haben, dann machen wir das auch, wenn er sich nicht so verhält, wie wir das gerne hätten oder wünschten oder wollten. Und, insofern glaube ich, dass Liebe, glaube ich, das Wichtigste ist.
Mhm. Gibt es noch Visionen?
Ja, ich habe für Visionen, persönliche und andere. Wie viel Zeit hast du noch?
Wir rennen so lange, wie wir rennen.
Ich will mir eigentlich vorstellen, wenn ich jetzt so meine Traumschule.
Ja.
So meine Traumschule
wäre. Wie wird es heissen?
Bei Creanda bin ich irgendwann mal gesehen. Mitziehen. Meine Traumschule wäre eine öffentliche Schule, die eingebettet ist in eine Stadt oder in eine Architektur, oder? Wo Hand in Hand geht, wo man nebendran so ein bisschen Alterswohnungen hat und verschiedenste Alterswohnformen. Mhm. Und für mich muss das Altersheim und Kitas und am liebsten nehmen irgendwelche Betriebe in der Nähe. Und dann alles, was rund um Schule herum ist, so ein bisschen im amerikanischen Sinn. Also ich hätte tatsächlich gern, wenn die Sport- und Freizeitmöglichkeiten auch alles an einem Ort möglichst wäre. Und wenn wir wirklich Schule nicht mehr als nur als Lernort, sondern als Lebensort würde erfahren, wo jeder gerne hinkommt, wo Senioren sich einbringen können und ihr Wissen vereinzelt, punktuell oder so, dass sie wie eingebunden werden und das ist nicht einmal alles immer mit fixen Absprachen und so weiter und ganz genau reglementiert, sondern man ist so eine offene Community, man ist so eine offene Neighborhood, so eine offene Gemeinschaft, dass der ehemalige Chemielaborant, der kommt jemanden mal schauen und dient vielleicht mal am Lehrer zu, der jetzt gerade Chemie unterrichtet und dann sprechen sie und dann kommen jetzt plötzlich auf das Ergebnis an, der könnte eigentlich auch nochmal einen Input machen und dann macht er das, oder? Und so, dass auch Leute, die eigentlich aus dem Berufsleben ausgeschieden sind, wie einen Anschluss haben an die Jugend, auch wenn ihre Grosskinder vielleicht auf der anderen Seite der Welt heute in der globalen Gesellschaft leben, oder? Dass sie einen Anschluss haben an die Kinder, an die Jugendlichen, gleichzeitig wir auch von ihrer Erfahrung, von ihrem Wissen können profitieren, dass das wie eine grosse Gemeinschaft sind und wo auch Eltern und alle Hand in Hand sich einbringen und wo es nicht ein Lernen ist, nach mir sind jetzt in dieser Klasse und alle, die den Jahrgang sowieso haben, sind in einer Klasse und müssen jetzt zum gleichen Zeitpunkt das gleiche lernen, auf die gleiche Art und Weise. Sondern wo man kommt und wo man Interesse geleitet kann schaffen und wo man weiss, ah, da gibt's das Angebot, da gibt's das Angebot und heute gehe ich jetzt da hin und dann gehe ich in diesem Ort hin und mache das, oder? Gleichzeitig braucht es natürlich eine hohe Strukturierung, dass das wirklich funktioniert, oder? Weil wir müssen ja auch irgendwo noch so ein bisschen hinkommen, eine gewisse Grundbasiskompetenzen beibringen. Aber so würde ich mir das ungefähr vorstellen.
Das ist das, was ich gemeint habe. Vor allem mit Kommunen oder zurück zur Natur haben wir das nicht einmal schon ein bisschen gehabt. In ganz kleiner Form. Also wir gehen jetzt nicht zu den Indianern zurück, aber die sind ja um alles herum aufgewachsen.
Ja, natürlich. Ja, also ich glaube, es geht auch wieder zurück zu der Natur.
Wie kommst du jetzt zu dieser, wie kommst du in die Umsetzung dieser Vision? Was hilft dir dabei, dass du, wenn du so etwas hast, so eine klare Intention,
hey, Bild? Ich verfolge das momentan.
Also nicht meines Allgemeinen bei Sachen von bei dir. Weißt du, wenn du sagst, oh, das ist jetzt etwas, das sollte ich angehen, was hilft dir dabei?
Hey, Fokus. Was wollte ich wirklich, wirklich? Die Frage. Und ich finde, am allerwichtigsten ist für mich, also meine, klar, du kannst manifestieren und da gibt es all die Techniken und so. Und das ist alles hilfreich. Bei mir persönlich. Mir hat es geholfen, dass ich mich immer wieder vor allem gefragt habe, selber reflektiert habe, gefragt habe, was will ich wirklich, wirklich? Und durch das Verhalten, das ich jetzt im Moment an den Tag lege, oder die Handlungen, die ich jetzt mache, tragen die dazu bei, dort hinzukommen. Und wenn nicht, dann Kurskorrekturen vornehmen, oder? Mhm. Und Ausdauer. Mhm. Dranbleiben. Also hartnäckig sein, nicht aufgeben.
Ja, der Veit Lindau, bei dem wir beide die Life Trans Coaching Ausbildung machen, sagt immer, das Leben jetzt ist das Resultat von der Frage, die du dir im letzten Jahr gestellt hast. Das finde ich immer noch so einen coolen Ansatz, was stelle ich mir einfach für Fragen.
Okay.
Das ist noch, ja, das finde ich mega spannend. Und wenn jetzt die Fragen mal zu Ende sind?
Die sind nie zu Ende. Okay. Also ich glaube, man kann sich immer weiter fragen und ich freue mich auch darauf. Ich finde, das ist vielleicht auch das Schönste am Leben. Also ich lebe im Fall extrem gern und ich finde das total schön, wie das Leben immer wieder neue Fragen an uns trägt. Und wir wieder neue Fragen dafür verfolgen. Und ja, das finde ich unschön. Ich finde das spannend. Gell? Ich bin ein extrem wissbegieriger Mensch. Ich lerne extrem gerne neue Sachen. Und von dort her gesehen, ja. Ich glaube, mein Kopf geht die Frage nicht aus. Das stimmt etwas nicht mehr.
Die Frage anders, wenn die Fragen fertig sind in dieser Inkarnation und du dann eben weisst, jetzt geht es weiter, was würdest du mitnehmen ins nächste Leben? Jetzt in dem Fall weiss ich, dass du das auch glaubst.
Hey,
welche drei Sachen in diesem
Leben? Ich glaube, ich würde Dankbarkeit mitnehmen. Dankbarkeit für die vielen tollen Wesen, Seelen, Menschen, die mich in diesem Leben hat begegnen. Dankbarkeit für alles, was ich auch bereinigen konnte. Und wo ich auch vielleicht lösen konnte, vielleicht auch aus früheren Inkarnationen. Dankbarkeit, dass ich ein solches Leben durfte leben, wo ich durfte leben. Es ist ein extrem spannendes Leben an einem extrem privilegierten Ort. Ja, ich glaube Dankbarkeit und was ich für Learnings mitnehme, das kann ich dir jetzt so nicht sagen, das weiß ich nicht. Vielleicht stehen da die hauptsächlichen Learnings noch bevor. Keine Ahnung. Ich habe sicher viel gelernt schon in diesem Leben. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich habe noch viel vor mir. Und ja, weiß nicht.
Sehr schön, Dankbarkeit. Wir haben ganz viel aus der östlichen Welt heute angeschnitten. Das finde ich immer wieder spannend. Gerade jetzt im Gesundheitswesen natürlich, wie die das praktizieren. Wir haben vor allem zum Beispiel gehört, dass du gesagt hast, nennt sich auch der Beginner's Mind. Also wenn, ich habe das bei meinem Speech im Flow in New Festival ganz eingänglich gemacht, dass wir uns immer die Frage stellen oder sagen, hey, ich weiss gar nicht, was das gerade bedeutet. Ich nehme jetzt allererst mal einen Podcast auf. Ich sehe da wieder zum allererst Mal wieder das Kindliche, das Staunende, Offene, die Neugier wieder vorholen, wo ja dann auch so wichtig ist, gerade für degenerative Hirnerkrankungen. Ja, ich finde das sehr cool, die Messages.
Ja, gell, ich finde halt auch, also mit einem fixen Mindset können wir auch, also das ist wie vorbei, das ist gar nicht mehr überlebensfähig in Zukunft. Also ich glaube darum, etwas vom Wichtigsten, was wir den Kindern mitgeben können, ist das Wachstumsmindset, oder? Ich kann etwas noch nicht. Und ich will etwas noch lernen. Und nicht, ich bin so und ich kann das nicht. Ich bin einfach schlecht in Mathe, oder? So ein blöder Satz. hey, nein, du kannst jetzt das Thema kannst du noch nicht. Und jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Oder? Und das Wachstumsmindset, wenn du das hättest und pflegst, dann ist es auch so, dass du weißt, dass draußen noch ganz viele Fragen auf dich warten. Und ich finde das Leben extrem spannend.
Spannendes Zitat zum Schluss von jemandem, der dich inspiriert. Und warum?
Es ist lustig, ich habe es vorhin schon genannt, weil es ist an sich nicht ein Zitat, sondern ich finde es eigentlich viel eine spannendere Frage. Und das ist, du hast schon angeschnitten, Veit sagt das auch immer, was willst du wirklich, wirklich? Und ich glaube, das ist eine Frage, die mich schon sehr, sehr lange begleitet.
Da muss ich nicht reingrätschen, mein Ego rief gerade, das war mein Speech, Florin Professor
2024,
der ist auf YouTube, da könnt ihr anschauen, was willst du wirklich, wirklich?
Also im Fall, wir haben es dir nicht angesprochen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich bin leider auch nicht am Festival
gewesen. Das war schon gewesen.
Ah, okay. Aber genau. Ich meine, wir kennen die Frage, was wollte ich wirklich vom Fight. Wir kennen die beiden, ja, das ist so. Und ich finde die wirklich, ich glaube, das ist eine der besten Fragen, die sich jeder Mensch immer wieder sollte, stellen und die Frage nachher. Das, was ich gerade mache, oder wo ich denke, oder meine Handlungen, passt das zu dem, was ich wirklich, wirklich will? Und wenn nicht, Korrektur vornehmen.
Und vielleicht immer mal wieder, oder nicht vielleicht, immer mal wieder das Bild von dem Kino, vom Film, wo man schaut, und man sagt, hey, ich kann da aussteigen aus dieser Rolle, und ich mich identifiziere, von dem Drama, weil sonst leidet er. Ja. Wenn man raussteigen und sagen, okay, hey, das ist gerade ein Film abläuft. Ich habe die Wahl, ob ich die Rolle einnehmen will oder nicht. Und die ist zum Teil auch wichtig, dass man sie einnimmt. Aber zu wissen, dass
sie veränderbar ist.
Ja, dass sie nicht deine Rolle ist, dass du kannst aussteigen. Liebe Elvira, danke vielmals für die Aufklärung.
Aufklärung. Der Regel ist im Jahr.
Ich höre immer wieder Sachen, die du wahrscheinlich schon erzählt hast, oder auch uns von unserer Familie. Ich finde es immer wieder spannend. Eben, wie ich habe gesagt am Anfang, du hast so Sachen so präsent. Das bestaune ich bei dir, ich finde das mega schön. Und auch danke für den Einblick in eine Profession, die zu Recht im Fokus steht, weil es extrem wichtig ist, also gerade das ganze Bildungswesen. Ja, unsere gemeinsame Unterrichtsstunde geht zu Ende. Was sind meine Hausaufgaben?
Weißt du, ich setze noch Selbstverantwortung. Ich glaube, dass du das mittlerweile mit 40 die dir selber kannst geben kannst, dass du keine Anleitung brauchst von mir.
Das ist so. Gibt's noch ein Take-Home-Message für alle Zuhörerinnen und Zuhörer?
Hey,
also, ich finde es
spannend. Für seinen Podcast.
Ah, danke.
Er hat ganz spannende Leute, unter anderem seine Schwester.
Das ist die erste, die das sagt. Danke vielmals.
Das war jetzt eine fesselnde Botschaft.
Ja.
Können wir nichts dafür, haben wir so gelernt.
Ihr findet mehr über Elvira auf Instagram, Facebook, LinkedIn.
Und vor allem auf meiner Webseite
lightinyou.ch. Genau, www.lightinyou.ch. CH. Der Flow im Podcast gehört ihr auf allen möglichen Plattformen wie Podigy, Apple Podcast, Spotify und YouTube. Teilen und liken unsere Visionen, wenn sie euch inspirieren. Da bin ich auch mega dankbar für 5 Sternchen. Es tut den Algorithmus ankurbeln. Anscheinend muss man heutzutage einen Podcast da mit Bild, weil sonst gibt man automatisch auch hindern. Habe ich letztes Mal gehört. Crazy, das mache ich noch nicht.
Möchte mir kein Foto.
Das Foto kommt schon, aber wir sollten das aufnehmen, dann wird das der Algorithmus anscheinend ankurbeln. Und das ist nicht meine Intention. Ja, der Flow im Podcast ist werbefrei und soll für alle gratis sein. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jedoch das Empfinden habt, dass unsere Worte und Energie Wirkung zeigen, unsere Geschichten und Visionen euch helfen im Leben, dann dürft auch ihr mir helfen und den Energiefluss in Form von einem Batzeli zurückfliessen lassen, einfach via Twint mit kurzem Vermerk an 079 405 29 45. Dafür danke ich aus von Herzen. Kommen wir zu unserem traditionellen Schluss und singen zusammen Flow in me and
Flow in you. Uh-huh.